So, herzlich willkommen zurück bei Bodybuilding FM. Heute in sehr schmalgesichtiger Runde, zumindest drei sehr schmalgesichtige Leute. Ole ist noch in der Peak-Off-Season, Mario gerade in der Reverse, aber Junge Marius, dein Gesicht ist aber auch crazy schmal. Holy shit.
Ja,
Erstmal
und
schön, dass du mit dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuhörer? Du warst ja noch nie dabei im Podcast.
ja, klar, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Vor allem, weil ich heute einen Rest Day habe. Und ich muss sagen, ja, die Rest Days fallen mir im Moment schon relativ hart. Ich überbrücke quasi oder ich denke nur von Mahlzeit zu Mahlzeit. Deswegen ist das hier ein perfekter Zeitvertreib auf jeden Fall. Genau, mein Name ist Marius Stürz. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Köln. Ja, ich betreibe jetzt mittlerweile über 10 Jahre Bodybuilding und habe bisher zwei Wettkampfsaisons hinter mir. Meine erste 2018. Witzigerweise bin ich da übrigens mit einem hier aus der Runde gestartet bei der Newcomer-Meisterschaft und zwar mit dem Mario. Ja, und zweite Saison war dann 2022. Da habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, weil bei mir war eigentlich relativ schnell klar, dass ich in der ersten Saison bin ich im Classic Bodybuilding gestartet, aber dass ich von der Linie nicht so ins Classic Bodybuilding passe, weil ich einfach eine ziemlich breite Taille habe und mein allererster Coach hat direkt schon gesagt, wenn du erfolgreich auf der Bühne stehen willst, dann musst du richtig Fleisch draufpacken. Ja, darum habe ich mich dann gekümmert. 22 bin ich dann das erste Mal im Super Heavyweight gestartet. Damals aber noch bei der Elite Pro. Genau, dann Diamond Cup gemacht, die Arnold Classic und die Hessenmeisterschaft. Genau, und jetzt bin ich zum dritten Mal auf Prep und ja, freue mich auf jeden Fall schon auf die Wettkampfsaison. Jetzt bin ich auch so richtig in Super Schwergewicht reingewachsen. Beim letzten Mal bin ich gerade so drin gelandet mit 103, 104 Kilo. Jetzt diesmal sollten es schon so, ich schätze mal, oder mein Coach schätzt, wir werden so zwischen 115 und 117 bringen. Genau, das erstmal zu mir.
Wie groß bist du noch?
Ich bin 1,81.
Hast du schon ordentlich dann, 115 bis 117 Kilo auf jeden Fall. Sehr krass. Ich habe dich das erste Mal auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Da warst du schon so ein richtiges Vieh, ich glaube so 135 Kilo Off-Season oder so. Und dann meine ich, dass du irgendwie Herzprobleme hattest und deswegen aufhören musst. Ist da irgendwas dran oder verwechsel ich das gerade?
Nee, das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Ich bin in der letzten, ja, nach meiner letzten Wettkampf-Diät 22. Ich muss dazu sagen, ich habe 2018 zweiter Platz, zweiter Platz, zweiter Platz, dann 2022 wieder zweiter Platz, zweiter Platz. Also ich bin so der ewige Zweite und ich dachte mir, komm, Junge, jetzt gibst du mal richtig Gas und bin definitiv zu schnell gewachsen. Ja, gerade nach den Wettkämpfen, das ganze Waterweight, dem war das geschuldet. Ich habe da, wie gesagt, ich stand mit 100, 304 auf der Bühne und hatte dann, glaube ich, 3 Monate später irgendwie 25 Kilo mehr oder was. Also es ging deutlich zu schnell. Ja, dann, klar, es war genau in der Phase, also war ich selber schuld, war richtig dumm von mir. Normalerweise immer jede Woche oder eigentlich jeden Tag Blutdruck kontrolliert, Blutzucker kontrolliert, ja, alles vernünftig gemacht. Und in der Phase dann genau nach dem Wettkampf war mein Blutdruckgerät kaputt. Und statt einmal kurz zur Apotheke zu springen und sich ein neues zu kaufen, habe ich es die ganze Zeit vor mir hergeschoben und bin dann die ganze Zeit mit einem 180er Blutdruck durch die Gegend gelaufen. Und dementsprechend hat das Herz dann halt Schäden genommen. Und das hat mich dann ein komplettes Jahr gekostet. Ja, also sowas wird mir nicht nochmal passieren. Da bin ich bei meinen Athleten auch extrem hinterher, dass sie das ja alles vernünftig kontrollieren und auf dem Schirm haben und ihre Gesundheitsparameter beachten. Ja, aber das hat mich dann ein Jahr gekostet. Dann habe ich mir jetzt 2 Jahre Zeit genommen, habe es vernünftiger gemacht, langsamer gemacht. Und ja, das wird mir jetzt nach dieser Prep nicht nochmal passieren.
Ich glaube, es gibt so viele Athleten, die mit so hohem Blutdruck rumlaufen, dass die ganze Zeit gar nicht checken, so, ne? Die das
Ja.
wirklich jahrelang so machen. Ich meine, wenn du auf so einer Meisterschaft bist, gerade beim DBRV oder auch NAC, du siehst so viele Leute, die einfach so einen roten Kopf haben und denkst, ah, dein Blutdruck kann auf jeden Fall nicht passen.
Deswegen habe ich mich aber auch so geärgert, muss ich sagen. weil ich sonst immer jemand war, der da sehr vernünftig an die Sache rangegangen
Hm.
ist, der immer mit Blutbildern gearbeitet hat, der immer seine Gesundheitsparameter auf dem Schirm hatte. Und andere, weil ich das halt auch eben so, man kommt ja auch immer mal mit Leuten ins Gespräch. Und weil ich eben auch gesehen habe, dass da echt sehr viele sehr unvernünftig unterwegs sind. Ja, und dann hat es mich halt erwischt. Aber wie gesagt, selber schuld. Ja.
Kommen auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen. Erstmal Joey in der Runde willkommen heißen. Joey war ja auch schon mit dabei im Podcast. Leider musste die Folge offline genommen werden, weil damals noch der Yannick Rahm mit dabei war und der ja komplett ausgestiegen ist und ein paar Aussagen da nicht mehr so stehen lassen wollte. Also für die Zuhörer, die Joey noch nie gesehen haben, das ist Joey. Joey macht auch sein Comeback diese Saison quasi. Kann man das so sagen?
Ja, Dominik sagt ja immer, es ist kein Comeback, ne? Aber ich sehe es schon so auf jeden Fall. Bin ja letztes Jahr, ja gut, wenn die Folge raus ist, wissen es ja alle gar nicht mehr. Ich war letztes Jahr in der Psychiatrie, weil es mir vom Kopf her gar nicht gut ging. Habe dann auch im Bodybuilding erstmal ein bisschen aufgehört. Und bin jetzt seit letztem Jahr September wieder bei Dominik. Coaching auch zurück, haben dann Off-Season zusammen gemacht wieder. Und jetzt seit Anfang Juni auf Prep für NRW Cup und Offenbach machen wir auch. Und ja, danach schauen wir mal. Ne? Ich habe gesagt, ich gucke erstmal, wie es läuft jetzt, die beiden Wettkämpfe, und dann entscheiden wir, wie es weitergeht.
Sehr cool. Ich kann auch einige Zuschauerfragen zu dir, weil du einfach wieder so explodiert bist nach der Pause. Habt ihr irgendwas anders gemacht oder einfach wieder back on track und Körper hat einfach responded?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich arbeite ja schon seit 2020 mit Dominik zusammen. Also habe mit ihm auch richtig Bodybuilding erst angefangen. Also ich habe 2018 oder so mit Training angefangen. Dann 2020 mit ihm gleich. Damals war es ja noch UDisciple. Ja, und dann die ganze Zeit zusammengearbeitet, die beiden Saisons zusammen gemacht. Erste Saison beim NAC, Newcomer Junioren, Norddeutsche Deutsche. Dann 2023 im Frühjahr NPC gestartet, Baden-Württemberg und Polen haben wir auch gemacht, ein Pro-Quali. Und dann war ich ja raus. Ja, jetzt seit September haben wir wieder angefangen. Und ich denke mal einfach, Dominik kennt meinen Körper halt einfach über die Jahre. Und ich habe halt vorher dann so ein bisschen wieder angefangen, habe aber schnell gemerkt, okay, ich möchte das Ganze wieder, ja, wieder intensiver betreiben. Und wollte mich wieder so ein bisschen in den Sport verlieben, sage ich mal. Habe ich auf jeden Fall geschafft. Also das Feuer brennt auf jeden Fall wieder in mir. Ja, und jetzt ist auf jeden Fall gut was passiert. Bin jetzt schon härter als vor 2 Jahren in der Saison, also auf der Bühne. Und habe so 6, 7 Kilo mehr Muskeln aktuell, würde ich schon sagen. Hätte man natürlich die 2 Jahre komplett genutzt, wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen, aber wir sind beide auf jeden Fall sehr zufrieden, was wir jetzt geschafft haben in der Zeit.
Im Endeffekt kann der Körper, das sage ich auch meinen Athleten immer wieder, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Kopf mitgeht. Ne? Wenn du einfach gerade im Kopf nicht da warst und
Naja, 100%.
dein Leben Prio hatte, dann ist es halt einfach so. Dann ist es auch keine verschwendete Zeit, sondern war es progressive Zeit, um quasi den Kopf wieder in die Bahn zu bekommen. Ne?
Ja, es hat mich auf jeden Fall auch mental weitergebracht. Ne? Also ich merke auch, dass die Prep jetzt deutlich entspannter lief, dass ich auch nicht die ganze Zeit auf Instagram bin und mir die anderen Leute angucke und wer kommt und dies und das, sondern ja, ich versuche einfach das beste Paket zu bringen, was wir jetzt liefern können, und dann schauen wir. Ne?
Ich auch
Auf jeden
klar,
Fall.
dass diese. Ah, sag du, Moritz, sorry.
Nee, ich bin nur mega gespannt, weil Joey wird wahrscheinlich auch die 90er komplett ausfüllen, ne? Das war.
Ja, also ich hatte heute Morgen 87,8. Wir
Okay.
feiern aber auch, wir fahren jetzt gleich schon 5 oder 6 Wochen Low Days, also 2400 Kalorien am Trainingstag und 2000 trainingsfrei mit 50 Gramm Carbs oder so.
Natürlich.
Ja, also wir sind eigentlich, also er hat heute Morgen meinen Formcheck angeguckt, gesagt, wir sind fertig. Jetzt halt nur noch ein bisschen Wasser drücken, und dann, wenn Fülle reinkommt, denke ich mal, landen wir knapp unter den 90, denke ich mal.
Ja, Stefan hat diese Prep auch echt getötet, so heftig wie mir, also das war echt so hart. Aber
Also er hat mich jetzt auch bei 350 Minuten Cardio die Woche laufen. Ich hatte über die Arbeit immer 18.000 Steps am Tag, also Katastrophe.
Marius, du machst auch Fulltime-Coaching, ne?
Ja, genau. Ich habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht. Ist auch echt richtig gut angelaufen, deutlich schneller, als ich selber erwartet habe. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Das merke ich auch halt jetzt in der Prep. Ich kann halt, das ist der größte Unterschied tatsächlich zu den letzten zwei Wettkampfdiäten. Merke ich extrem an meiner Lethargie. Also ich schiebe es darauf. Ich denke, das liegt daran, weil halt wirklich, ich kann mir meinen Tag halt so einteilen, wie ich das möchte. Ich arbeite zwar mehr als vorher tatsächlich, aber ich kann halt immer zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit mein Cardio machen, zur gleichen Zeit ins Training gehen, mein Post-Workout-Nap machen, zur gleichen Zeit schlafen. Ja, jeder Tag sieht komplett gleich aus. Ich kann halt echt leben wie ein Profi. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für auf jeden Fall.
Deswegen spreche ich das an. Das ist auch meine erste Prep, wo ich Fulltime-Coach bin. Letztes Jahr habe ich noch Teilzeit gearbeitet. Das macht echt so einen Unterschied. Vor allem, man kann sich immer ganz gut die Arbeit einteilen zwischen die Meals. Dass man sagt, ich mache jetzt zum Beispiel 10 Check-ins, dann esse ich die nächste Mahlzeit, wenn ich das geschafft habe, dann mache ich
Ja,
Instagrams und so. Man hat so eine richtig geile Struktur. Ich wünschte manchmal, man könnte diese Struktur in die Off-Season übertragen. Mario, du bist ja jetzt quasi nicht mehr in der Prep, du bist ja jetzt quasi in der Reverse-Diät. Wie kriegst du das hin? Schaffst du es so, diese Strukturen, die man sich in der Prep aufbaut, wo man richtig produktiv ist, in die Off-Season zu übertragen, oder ist es auch schwierig bei dir?
nein, es ist genau mein dickes Problem gerade. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Nee, also, schaffe ich nicht. Und das es ist auch gerade mein Struggle. Aber ja, wird schon wieder werden. Ja, schon wieder werden. Hab natürlich nach dem Abbruch direkt die erste Woche logischerweise bewusst so ein bisschen alles ein bisschen lockerer gemacht, so ein paar Routinen slippen lassen. Aber merke jetzt, dass ich die auf jeden Fall deutlich nötig habe und langsam wieder reinkommen muss. Aber da kommt mir auch gerade zu viel dazwischen, zu viele Termine und irgendwelche unvorhersehbaren Dinge und sonst. Das ist immer irgendwas. Ja.
Ist auch einfach viel auf einmal, jetzt noch mit der Organisation der Hochzeit, deinem Shop. Muscle Collective
Ja.
kann man hervorheben, ne? Also wer geile Shirts will, kauft bei Mario auf jeden Fall ein. Ne?
Neuer Drop kommt bald. War gerade bis eben noch an einem neuen Shirt hier.
Also supportet den Jungen, das ist auch mal wieder, dass sich wenigstens die investierte Arbeit lohnt. Das denke ich aber auch so. Jetzt in der Prep ist es so unfassbar routiniert. Ich wünschte, ich kriege den Aufbau auch so hinkriegen, aber das ist viel, viel schwieriger, finde ich. Ne?
100
Auf jeden
Prozent,
Fall.
ja.
Aber eigentlich komisch, oder? Weil ich denke mir in der Prep, du machst mehr Cardio, du hast mehr, meistens eine höhere Aktivität, machst mehr Schritte oder hast mehr Schritte vom Coach vorgegeben. Im Endeffekt die Kocherei, also das, klar, man isst zwar weniger, aber die Anzahl an Mahlzeiten wird auch gleich bleiben. Eigentlich ist es, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, ich habe auch schon gesagt, ich hoffe, ich kriege das so im Aufbau umgesetzt, ja.
Das ist auch auf jeden Fall mein Ziel für die kommende Offseason. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach mal so einen Call mit Jim Dan mache, dass er genau sagt, ey, du machst das so, so, so und so. Weil da kann man safe noch richtig viel von lernen. Den wollte ich auch mal hier in den Podcast holen. Oder wie ist es bei dir aktuell? Wie kriegst du das in der Offseason hin? Ich glaube, du bist da ziemlich diszipliniert, ne?
Also ich muss sagen, dass es eigentlich ganz gut klappt, so jetzt gerade mit den immer noch über 7000 Kalorien. Ich kann auf jeden Fall Unterschiede merken, dass ich halt, wie auch gerade gesagt habt, in der Diät oder Prep besser gesagt, dass es deutlich mehr ist, dass man halt wirklich sich so ein bisschen so praktisch ein Hummeln im Popo irgendwo hat und sagt, ich muss das und das machen, ich muss das machen, ich kann keine Serie in Ruhe schauen, weil ich irgendwie durchgehend irgendwas anderes dann machen muss, was mich weiterbringt oder so. Also dieses innere Feuer, was durchgehend da ist für irgendwelche Sachen, die einen weiterbringen. Aber ich denke immer so ein bisschen so, dass ich halt irgendwo gerade diese Chancen mit Social Media und dem Coaching so ein bisschen so als etwas sehe, wo ich natürlich auch was draus machen möchte und jetzt nicht mich in der Offseason, nur weil ich da jetzt mal wegen 200 Gramm Haferflocken in der Mahlzeit mich danach lethargisch fühle und eher pengeln könnte, sage ich, mache jetzt hier keine Check-ins und mache keinen neuen Beitrag oder irgendwas, sondern lege mich einfach schlafen. So, das ist irgendwie nicht mein Anspruch, sondern will ich schon versuchen, irgendwas zu machen, was dann halt mich weiterbringt. Aber natürlich, wie auch anfangs sagte, ist halt dieser Unterschied zur Prep einfach da und denke, das ist einfach der Haupt Grund, diese Essensmengen, die du einfach im Magen hast und der Körper mit Essen verdauen ist, mit der Verdauung beschäftigt ist den ganzen Tag, dass du einfach durchgehend, ne, einfach weniger, also durchgehend eben mehr träge bist in alltäglichen Situationen, was dann dementsprechend dann in der Produktivität etwas gegen die Karten oder gegen den Strich läuft, besser gesagt. Ja. Aber aktuell kriege ich es noch ganz gut hin. Also eigentlich klappt es ganz gut. Ja. Hab so meine 7 Uhr Aufstehroutine, dann kommt Cardio, dann kommen die Check-ins. Dann geht es meistens ins Training, dann gehe ich nach Hause, dann werden die nächsten Check-ins gemacht. Also das ist eigentlich so bei mir fast jeder Tag auch gleich. Ja, tut eigentlich soweit recht gut.
Ja, ich denke nämlich auch, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, wie ein Profi zu leben, dann muss man es auch irgendwie ausnutzen, ne, wenn man schon dieses Privileg hat. Na, deswegen probiere ich es nächstes Jahr nochmal zu optimieren. Einfach immer alles ein bisschen mehr optimieren, die Routinen reinkommen, weil das ist besser, kann es einfach nur laufen, ne, wenn jeder Tag identisch aussieht. Deswegen läuft die Prep auch gerade so gut, ne, finde ich. Alright, Mario, du hast bestimmt viel zu erzählen. Du warst am Wochenende auf dem Pro Qualifier und auf der Pro Show von deinem Team, Team
Ja,
Progress.
war
Wie war's?
geil. Ja, war super. Also vom Pro Qualifier habe ich leider nichts mitbekommen. Also ich war dauernd Backstage, habe entweder nach den Leuten geschaut, auf die ich laut Chris so ein bisschen Auge haben sollte. Oder habe mich mit einem Haufen Leuten unterhalten. Ihr wisst, wie es ist auf Shows. Im Grunde kommst du in 10 Unterhaltungen rein, aus denen du auch irgendwie nicht mehr rauskommst, auch gar nicht
Genau.
rauskommen willst, weil sie ja alle gut sind. Und zwischendurch ein bisschen versuchen, auch Backstage zu arbeiten, was auch erst witzig war. Ich hatte mein MacBook dabei und habe versucht, eine Lumaaufnahme zu machen. Das war so sacklaut. Es laufen ja die ganze Zeit bei der NPC Austria die ganze Zeit irgendwelche Techno-Beats mit sacklautem Bass. War unmöglich. Habe den Leuten dann per Text geantwortet. Aber ja, war geil. Und dann, als alle von uns durch waren, bin ich auch mal langsam vor, habe dann ein bisschen die Pause zwischen Pro Qualifier und Pro Show genossen. Und dann ging es zur Pro Show und die war schon sehr, 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 sehr geil. Einfach. Ja, auch richtig gute Athleten, richtig viele internationale gute Athleten. Fing richtig gut an mit Wellness. Ja, ich meine, bei Classic mit Fabian Mayer war dann logischerweise auch gute Stimmung wegen Österreich, ne? So, war geil gemacht. Es gab einen coolen Poster und sie sind alle runtergekommen. War super Stimmung. Es war ziemlich geil, direkt hinter den Judges zu sitzen, alles perfekt beurteilen zu können, alle Leute sehen zu können. Teilweise Augenkontakt mit den Leuten gehabt, die man hier aus dem Podcast kennt, mit Erik und mit dem Valerie. Ja, war cool. Ich finde tatsächlich, also was sich wahrscheinlich die meisten fragen werden oder was mich jetzt die meisten die letzten Tage gefragt haben, ob Fabian Mayer so raussticht, wie man es sich erwartet hätte, und muss ich sagen, nein. Also absolut nicht tatsächlich. Also, es war jetzt nicht
Aber
wie, wie
ich muss
ein.
da mich gerade einhaken und fragen,
Ja.
weil, wenn du die Bilder und die Aufnahmen gesehen hast, ich würde sagen, klar, der Fabi sah super aus, aber der zweite, ich weiß nicht, Erik hieß der, ne?
Erik, also Erik wurde jetzt leider Dritter, aber er stand oftmals im Zweiten. Ja.
Ja, okay.
Ja.
Weil ich wollte sagen, also es war jetzt
Ja.
zumindest Bildern, es ist immer schwierig, nach Bildern zu gehen, aber wenn ich Bilder jetzt angeguckt habe, finde ich, war es knapper, als ich dachte vorher.
Ja. Ich würde
Ja,
sagen,
muss ja auch sein.
Conditioning hatte Erik auf jeden Fall von allen das Beste. Und die Backpose hat er auch definitiv, finde ich.
Was hat er eigentlich für einen
Und
Arsch, der Typ, Alter? Das ist
ja,
doch nicht normal.
das war echt also, gigantisch. Ja, und wie gesagt, Fabian war echt nicht so outstanding, wie man sich es erwartet hätte. Aber jetzt trotzdem nicht so, dass man jetzt sagt, er hätte den ersten nicht verdient gehabt, ne? Oder man hätte es nicht machen können, aber man hätte die Top 3 auch tauschen können. Und man hätte auch den vierten, hätte man meiner Meinung nach weiter reinholen können. Und gegen den, ich glaube, Pole war der Zweite wurde, gell? Ich habe nämlich nie die Namen im Kopf, ich habe
Laszlo
nur
wurde
noch die
einfach
Nummern im
Vierter.
Kopf.
Der war schon Top 10 Olympia.
Genau,
Einfach.
genau. Ihn hätte man definitiv in die Top 3 stecken können, meiner Meinung nach, und dafür den Polen raus. Also, ja. Weil die Linie und so, das war halt schon brutal. Ja.
Ich habe auch schon mit Erik geschrieben, eigentlich wollte er auch im Podcast kommen, der hat heute Reisetag, deswegen wäre es morgen gegangen. Nee, wir laden ihn nächste Woche nochmal ein. Er wird auf jeden Fall Offenbach machen und ich denke, der hat auch gute Chancen, sich da zu qualifizieren, jetzt wo sein Name ein bisschen bekannter wird. Ne? Aber Erik
Definitiv.
macht halt einfach nichts draus auf Social Media. Ne? Der chillt halt einfach nur auf Social Media. Der hat so ein Potenzial, sage ich noch immer wieder, aber.
Ich
Aber
hatte den auch
manchmal
gar
kommt
nicht
es
auf
ja
dem
dann auch
Schirm.
so. Das
Ja.
Einzige, was ich schade fand, war der Bühnenhintergrund wieder bei der Show. Ne? Man konnte echt schlecht was erkennen.
Live ging's. Ja, ich meine, die standen natürlich auch mit großem Abstand zum Hintergrund. Ja, aber ich weiß jetzt auch schon, was nächstes Jahr angedacht ist. Und ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht kann ich da ja auch nochmal Input bringen, ob sie das nicht umsetzen wollen. Ich finde auch, also beim Bühnenhintergrund, was ich komplette Panne finde, ist einfach dieses Hintergrundbild von dieser komischen Frau in diesem Steampunk-Stil oder was das sein soll. Das hat ja überhaupt vorne und hinten keinen Sinn, das hätte man auch schwarz lassen können, ja. Aber ich glaube, an dem Tag, ich bin abends heimgekommen, habe die Stories von Anadi gesehen. Also den Hintergrund, den Bühnenhintergrund, den hätte man nicht übertreffen können. Was für eine Show war das?
Irgendwas in der Schweiz, ne? Regional oder so, ne, oder?
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Da war einfach im Hintergrund Werbung für Baugewerbe. Dann hast du im Hintergrund irgendwie
Ja.
Häuser gesehen und Sägen. Junge, wie respektlos ist das?
Man kann es so cool machen wie in Detroit oder Texas, wo es einfach so episch cool aussah. Und die haben halt trotzdem hinten noch diese Texas Pro Bausteine da stehen gehabt. Das sah halt trotzdem
Ja.
richtig cool aus, ne?
Ja.
Ja, aber. Wisst ihr schon oder kannst du schon was zu sagen, ob es noch größer werden soll im nächsten Jahr, ob da vielleicht auch eine Open-Show kommt oder darfst du dazu noch nichts sagen und weißt nichts?
Ich weiß nicht, was ich sagen darf, aber es wird sehr gut und es wird größer.
Das klingt gut. Also vielleicht ist Österreich mal eine Reise wert.
Es wird definitiv eine Reise wert. Definitiv. Ja.
Sehr, sehr cool. Also, wir haben ja jetzt übernächste Woche Italien als Pro-Show. Müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Da werden wir, denke ich, nächste Woche im Podcast auch wieder Predictions machen, wenn wir die Liste haben. Die kommt ja immer Dienstag raus, weil das wird auf jeden Fall eine richtig coole Show. Aber eine Sache wollte ich schon mal anschneiden, bevor wir gleich noch mal ein bisschen tiefer in die Personen hier vor Ort gehen und deren Preps. Urs, Emir, Tim. Welche Reihenfolge?
Hat man Urs jetzt mal seit der Entscheidung irgendwie noch mal gesehen? Nee,
Ich glaube,
oder?
der hat nichts gepostet seitdem.
Also laut Dennis James ist wohl Tim Budesheim aktuell recht gefährlich. Habe ich im Gannikos Podcast gehört und wir haben auch seine Off-Season-Bilder gesehen gehabt, wo er da so jetzt den Pro gemacht hat über längere Zeit. Fand ich ihn auch recht imposant. Deswegen würde ich echt fast aus dem Spektrum gerade Tim vorne sehen. Auch wenn man sich das aus der Vergangenheit nicht vorstellen kann, aber doch, das sehe ich gerade wirklich, ja. Ich denke, Tim, Emir, wer war noch dabei? Also Urs dann noch und wer noch?
Ja, das war jetzt einfach nur der Dreiervergleich, den jetzt
Achso.
interessant war, weil sie drei Deutschen sind halt, ne?
Ja.
Sind jetzt aber nicht, die starten jetzt nicht zu dritt bei Offenbach, oder? Ich glaube, Emir macht nichts mehr jetzt erstmal, oder?
Doch,
Ist das
Emil
nicht?
hat auch wieder
Ja?
Offenbach machen, aber
Okay.
erstmal für
Okay.
Italien. Also ich gehe mal davon aus, dass Offenbach macht. Eine Woche später in
Ja.
Deutschland, warum nicht, ne?
Ja.
Dennis
Ja,
James,
ja.
der fährt ihn persönlich hin sonst, also.
Ja, stimmt.
Wird spannend. Aber ich glaube, Urs, will ich jetzt einfach so sagen, ohne ihn natürlich gesehen zu haben, ich denke, Urs braucht noch so ein bisschen dann.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ah, der wird ja schon sehr, sehr hoch gehypt. Das ist auch so ein Real Bodybuilding Podcast, wenn ihr das gehört habt. Ne?
Ja, habe ich auch schon gehört.
Habe ich
Ist
nicht
aber
gehört,
nicht
aber
so
es ist ja auch spannend. Also ist ja ganz klar. Ne?
ultra interessant. Ich habe auch über die
Ja.
Show auf jeden Fall geschaut. Aber wobei, ja doch, die ist Sonntag nach dem NRW Cup, kann ich auf jeden Fall gucken. Wird auf jeden Fall auch geschaut.
Er
Ja.
wird dabei nicht die Improvements gemacht haben, um jetzt in der Offene mithalten zu können, nach der kurzen Entscheidung jetzt. Also das ist ja unmöglich. So.
Ich weiß nicht.
Ja, bei wie
Also
viel Kilo soll er jetzt sein, wo er nicht
100.
runterkam?
17 so, ne?
118,
118.
glaube ich. Ja.
Ist jetzt schon nicht wenig, ne?
Ja, Marius bringt das gleiche auf die gleiche Größe fast, ne?
Aber ich
Also.
habe nicht die Linie.
Stimmt.
Aber
Vielleicht, ja.
wenn es gut läuft, dann steht einer von uns
Ich
beiden
glaube,
oben.
bei Moore ist es da wirklich das Spannendste, was eh schon auch bei Classic immer war, was machen die Arme, ne? Die spielen
Ja.
dann halt noch mal mehr rein, finde ich.
Arme und Rücken ist bei ihm die Sache. Die Beine und der Rest wird eh gut sein, Brust,
Ja.
ne? Ohne
Und wenn
Frage.
der Back Double wird er halt gegen Emi auf jeden Fall verlieren und gegen Tim, wenn Tim das Posing hinbekommt, denke ich mal auch. Also da ist halt
Aber
schon.
ein Back Double wäre halt bei Urs wahrscheinlich sogar unterkörperdominanter als bei Emi.
Ja, gut.
Muss man sehen, wird spannend.
Also ich denke auch, Tim wird sich am besten von den dreien platzieren und dann wird es knapp zwischen Urs und Emir. Ich würde gerne mal wissen, was in Emirs Kopf angeht, wenn Urs den schlägt. Ich glaube, der dreht durch. Also.
Ich glaube, dafür fehlt noch Fleisch. Ich glaube nicht, dass Urs hier. Also ich glaube, die kommen alle drei in den First Callout, aber ich glaube nicht, dass Urs den Emil schon schlagen kann. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Ja.
Wie gesagt, wir werden nächste Woche mal anschauen. Wir mal. Wird auf jeden Fall richtig spannend. Was auch vielleicht ganz interessant ist, Mario, vielleicht kannst du mal das Screensharing kurz teilen.
Ja, wenn du mir sagst, was?
Gehen wir auf Leonidas Profil.
Ja, eine Sekunde.
Wo gerade die Stille ist. Ich will noch mal eine Sache von euch wissen oder besser gesagt eure Meinung dazu wissen. Es wurde ja von Gannikus die Aktion mit dem Rabattcode für Emir ins Leben gerufen. Was denkt ihr darüber? Ist das eine Sache, wo man jetzt echt sagt, das braucht Emir und das ist der wirkliche Grund, warum er die Show nicht machen würde? Also doch, das ist doch von vorne bis hinten komplett, also, oder? Oder bin ich gerade der Einzige, der da so denkt?
Ey, der macht Texas und Tampa, was ihm Vermögen kostet. Kann ich Italien oder Offenbach machen? Und
Also, ja, das denke ich mir halt nämlich auch. Und die Entscheidung war, du planst doch vorher die Shows durch und hast grob im Kopf, was du für ein Budget hast für die Shows, um es dir leisten zu können. Und wer Emir so ein bisschen aus den früheren Zeiten kennt, der weiß auch, aus was für ein Verhältnis er kommt. So, und das glaube ich auch nicht, die 2000 dann für so eine Show irgendwie mit Arm- und Abreisen und sowas dann nachher der Grund sein werden, warum er die Show nicht machen wird. Das ist ja vollkommen surreal.
nee. Ich glaube, der war einfach wieder so ein bisschen frustriert von den Platzierungen und ob er genug Progress gemacht hat. Na, das ist dann wieder so als Kurzschlussreaktion äußert, wie so oft, aber.
Nee, ich frage mich aber ja, Gannikus, also warum Gannikus dann sowas macht, mit der Begründung
Ja,
dabei.
die nehmen
Das
ihn doch
ist.
sowieso gerne auf die Schippe, weil Emi gegen Gannikus geschossen hat und umgekehrt. Und na, Max ist da ja auch bei Gannikus im Roundtable.
Ja, aber die haben ja ihnen ja praktisch was Gutes getan. Das war ja kein Schießen gegen ihn.
Alter, wenn ihr jetzt anders sieht, dass Gannikus dem Rabattcode gibt, mit dem es alle sponsert, dann gibt es auch nochmal Stress. Also.
Ja, jetzt glaube ich auch, dass es Konflikte gibt.
Kann man verschiedene beiden Seiten sehen, aber ich fand es halt, also ganz komische Geschichte.
Also, Leonidas hat gepostet, New Chapter has just begun und dazu ein von Lutzbrett in ziemlich guter Condition. Na? Was meint ihr? Springt er vielleicht auch noch rein nächstes Wochenende? Übernächstes Wochenende.
Kann er ja nicht.
Wieso beim NRW-Cup? Warum kann er nicht mitmachen?
Ja, beim NRW-Cup kann er mitmachen, hast recht. Ich war gerade übernächstes Wochenende schon bei Offenbach, warum auch immer. Hast du ja recht. Ja, kann er.
Und was sagt ihr zum Potenzial? Ich finde, es sieht absolut brutal aus.
Es schaut absolut brutal aus. Rücken fehlt halt jetzt so in der Pose ein bisschen, aber ist auch scheiß fotografiert.
Ja, das ist auch interessant. Ne? Also, wenn Urs jetzt Open macht, dann vielleicht Leonidas, stell dir mal vor, der wird Profi, dann steht dann da auch. Das wäre schon echt wild. Ne?
Der
Also,
Unterkörper ist crazy.
ja.
Aber Moses
Generell
Lake hat
alles.
dann vorher nur Powerlifting-Training gemacht, ne?
Ja.
Ist ja nicht annähernd irgendwie Richtung Bodybuilding, sei es Rap-technisch oder ausführungstechnisch gearbeitet. Das war ja wirklich ein reines Challenges und Gebolze, kann man fast schon eher sagen. So.
Aber ist das wirklich so? Ich finde, er hat ja schon eigentlich immer auf ziemlich vielen Hochzeiten getanzt. Und also eigentlich finde ich, er hat sich nie wirklich auf eine Sache richtig konzentriert. Ich glaube, wenn er das mal gemacht hätte, egal in welchem Bereich, ob jetzt 100% Bodybuilding, 100% Powerlifting, 100% Strongman, egal was, ich glaube, er hätte überall wirklich ganz, ganz oben dabei sein können. Also das Potenzial hat er eigentlich überall richtig was zu reißen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ihm zu langweilig, irgendwie sich auf eine Sache zu beschränken.
Weiß jemand, was er wiegt?
Aber ich glaube, der wiegt unter 120 jetzt, irgendwie so 100, 180
Echt?
oder so,
Okay.
ja.
Ich glaube, bei Leonie, das ist halt eher das Ding. Ich meine, schau dir die Followeranzahl an. Der wird schon irgendwie fürs Leben ausgesorgt haben, ne? Also, es ist halt die Frage, warum. Also, ist die Motivation da, in die Richtung zu gehen, wenn er mit dem, was er aktuell macht,
Ja. Ich fand da Geld verdienen,
wahrscheinlich
würde ich
schon sehr
sagen.
glücklich ist. So.
Frage ist halt, warum macht Urs dann den Sprung in die Open? So, ne? Der hat ja auch für alle Jahre ausgesorgt und schadet dann höchstens noch der Gesundheit mehr damit. Ne? Wenn man Bock drauf hat, warum nicht?
Ja, weil Urs halt von Anfang an für Bodybuilding brennt. Ne? Also,
Ja,
ja.
gut, das stimmt auch.
Ja, aber ich meine, ja, es ist.
Ja, so
Ich
ein
meine,
bisschen wie Larry
wird ihm
Reed.
in der Hinsicht wahrscheinlich trotzdem auch was bringen. Ich meine, wenn er dann jetzt nochmal in der Bodybuilding-Welt rumgeht, ne? Wenn man es
Ja.
jetzt nur, also ganz, ganz, ganz herzlos von der Business-Seite betrachtet, wird es ihm jetzt sicher auch was bringen. Also blöd wäre es eigentlich auch nicht, ja.
Da dürfen wir auf jeden Fall auch gespannt sein. Ne? Ja, Roman macht jetzt auch bald wieder mit, habe ich ja gehört. Er macht den ab Prag, fängt er, glaube ich, an, oder ab Polen.
Polen meint er, glaube ich.
Ja, wird auch spannend. Also, es wird echt noch ein spannendes Jahr. Seid ihr in Prag wieder da, Mario? Bist du wieder am Start und zugucken, oder weißt du schon?
Nichts geplant.
Okay.
Nichts geplant. Ich glaube, Prag ist auch relativ spät, ne?
26.10.
Ja. Ne, ich denke nicht. Denke nicht.
Alright, ich sollte noch auf einen Kommentar eingehen, wurde mir gebeten aus der letzten Folge. Ich habe gerade zum ersten Mal das Problem, dass meine Schulter bei Drückübungen springt bzw. knackt. Ich mache die Schultern immer ausgiebig warm. Die Schulter tut auch nicht weh, aber springt, knackt. Was mich bei den Druckübungen natürlich gewissermaßen irritiert. Könnt ihr in einem nächsten Podcast darauf eingehen? Danke und liebe Grüße.
Also erstmal möchte ich anmerken, dass wenn du halt die Dinge falsch machst, dass du dich so viel aufwärmen kannst, wie du willst, das wird dir nichts bringen. Und wenn irgendwas springt, dann wirst du irgendwas deiner Anatomie nicht gerecht tun. Ich gehe also so, wie es sich anhört, hört es sich für mich, jetzt ohne es natürlich gesehen zu haben, einfach mal so an, als würde die Schulter in ihrer Mobility eingeschränkt werden. Und das kommt oftmals zustande, wenn die Leute zu sehr ihre Schulterblätter zurückziehen. Das heißt, vielleicht einfach mal das Schultergelenk etwas lockerer lassen, die Schulterblätter etwas offener lassen, die Schulterblätter sich bewegen lassen beim Drücken und dann mal schauen, ob es besser ist und halt auf den Armpfad logischerweise ein bisschen mit achten. Ja.
Ist natürlich immer schwierig als Ferndiagnose, aber erstmal kann man, glaube ich,
Ja,
sagen,
genau.
wenn es erstmal nicht weh tut, ist es erstmal nicht so schlimm. Ne? Meistens ist es dann einfach so ein bisschen Luft, die aus dem Gelenk entweicht. Es kann natürlich kommen, weil du quasi eine Engstellung hast, zum Beispiel mit der Bizeps oder sonst was, aber ja, solange es erstmal nicht schmerzt, ist es erstmal
Ja,
nicht.
wobei, wenn halt dauerhaft was springt, ne, irgendwann wird sich auch was
Gut,
entzünden, wenn du
wenn
es
es wirklich immer
provozierst.
springt, ist
Ja.
natürlich was anderes als knacken. Das ist natürlich auch mal ein
Ja, ja,
Unterschied. Definitiv, da hast du
ja.
absolut recht. Ne? Alright. Marius, mich interessiert Folgendes. Du bist beim Ex-Coach von Mike Chesler, der mal eine Zeit lang einen riesigen Hype hatte. Ist das richtig?
Genau, beim Luka Schmotzilewski bin ich, ja.
Und magst du mal so ein bisschen deine Coach-Odyssee beschreiben oder wie bist du da hingekommen und wieso du ausgerechnet mit ihm zusammenarbeitest? Weil ich finde es total spannend, weil von dem bekommt man wenig mit, weil sein ganzer Kunde ja auf Polnisch quasi ist, ne?
Ja, er hat ja vor, ich glaube, ungefähr 1,5 Jahren oder 1 Jahr erst überhaupt Englisch gelernt, gerade um halt dann auch mehr Kunden aus anderen Ländern zu haben. Der hat auch einige Athleten mittlerweile, also mittlerweile in ganz Europa, auch in den USA und so weiter. Ich habe lange überlegt, zu welchem Coach ich gehen soll. Und hatte vorher halt immer schon, der hatte immer schon so ein Thread, wo er täglich postet und seine Athleten und ja, wie auch immer. Und ich wollte halt zu einem Coach, der sich halt wirklich auf Super Heavyweights spezialisiert. So, und wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr schwere Jungs und piekt die auch wirklich immer gut. Also der stellt seinen Jungs immer top auf die Bühne und ich finde, das ist schon nochmal was anderes. Also es ist definitiv was anderes, einen Super-Heavyweight-Athleten ohne Gewichtslimit zu pieken und zum Beispiel einen Classic-Physik-Athleten, den du ins Limit reindrücken musst. So. Bei mir war halt, ich wollte eigentlich auch erst jemanden aus Deutschland nehmen, aber ich muss sagen, ich habe mir überlegt, von wem kann ich noch was lernen? Wer hat das Know-how, wer hat das Wissen, dass er mich weiterbringt? Hat auch ja, eine ähnliche Philosophie wie ich. Und in Deutschland war es halt so, die Leute, wo ich dachte, okay, die können mich weiterbringen. Das sind halt Leute wie, okay, Kienzel, der Stefan Kienzel ist jetzt kein Deutscher, ja, aber so im deutschsprachigen Raum, sagen wir mal so. Beim Kienzel habe ich zum Beispiel auch erst überlegt, aber dann dachte ich so, okay, der hat seine Olympiateilnehmer als Athleten. Und ich habe dann immer so ein bisschen Angst, weil ich das auch aus meinem Umfeld gehört habe, von einigen, die dann irgendwie bei bekannteren oder sehr namhaften Coaches waren, dass man, ja, du bist dann halt, ich hatte Angst, ich bin nur eine Nummer, eine kleine Nummer, weißt du, der dann so einen Standardplan reingedrückt bekommt. Und ich wollte halt keinen Coach haben, der sich dann da irgendwie, weil ich bin auch jemand, ich setze mich an meinen Tisch, ja, Oldschool, Blockstift, so, mach mir meine Gedanken. Erstmal zu jedem einzelnen Athleten, welche Übung, wie, was, wo mache ich, ja. Und du kriegst bei mir keinen Standardplan aus der Schublade. Und da hatte ich halt ein bisschen Angst, wenn du da zu einem namhaften Coach gehst, also einem sehr namhaften Coach, der Top-Athleten hat und das als Amateur, dass ich dann da halt nur eine kleinere Nummer bin. So. Und ja, in Deutschland sind mir da gar nicht so viele Coaches in den Kopf gekommen, die in Frage gekommen wären. Und weil ich den Lukas schon länger verfolge, ist auch ein intelligenter Mann. Ich weiß, manchmal ist so ein bisschen, sind viel, sehr viele Vorteile, wenn man ihn so sieht mit seinen Syntholarmen und, ne, und so von der Optik. Mir haben auch vorher viele gesagt, oh, das ist ein Giftmischer und keine Ahnung was. Aber ich muss sagen, jetzt aus eigener Erfahrung ist er überhaupt nicht tatsächlich. Ja, bisher menschlich passt es. Der ist jemand, der mich sehr, sehr gut motivieren kann. Ich kann alles mit ihm absprechen. Er gibt mir auch sehr viele Freiräume. Das heißt, ich merke, er vertraut mir, weil er direkt gesagt hat, okay, du bist ein erfahrener Athlet. Du bist selber Coach. Beispielsweise arbeiten wir diese Prep. Wir machen es so, oder wir haben es auch im Aufbau schon gemacht. Er hat mir Makros vorgegeben für die Mahlzeiten. Hat mir eine Liste dazu geschickt mit der Lebensmittelauswahl. Ja, und ich habe dann quasi selber meinen Plan zusammengestellt mit den Lebensmitteln, die ich nutzen will, habe es ihm rübergeschickt und er hat es halt abgesegnet. So, also wir machen das alles so ein bisschen in Zusammenarbeit. Plus, er ist nicht so, dass er, es gibt ja auch viele Coaches, die dann zu stolz sind, einen gewissen Teil abzugeben. Und wir beide, Moritz, haben jetzt ja den gleichen Trainingscoach, den Fabi. Weil ich mit der Trainingsphilosophie, da komme ich überhaupt nicht mit dem Lukas überein. Das ist halt komplett Volumentraining. Ich habe den Plan zugeschickt bekommen und ich habe direkt gesagt, okay, das wird nichts. Also da waren ohne Ende Intensitätstechniken drin, High Reps drin. Letzte Übung am Beintag waren 100 Ausfallschritte. Ja. 100
Junge, was?
Ausfallschritte.
Ich
Ja,
muss nach
ich
Hause laufen.
Gewicht hinbekommen. So, also da habe ich schon direkt gesagt, hör mal, meinst du, ich kann mir einen anderen, den Part kann jemand anderes übernehmen? Ich habe da jemanden. Mit Fabi fühle ich mich ja auch super gut. Da bin ich auch super glücklich, dass ich da jetzt in der Prep mit ihm zusammenarbeite. Und ja, das erstmal dazu.
Joey, dein Coach sieht ja zum Beispiel super aus. Ne? Wie wichtig ist das Aussehen bei der Coachwahl? Also wenn du jetzt jemanden siehst, der selbst noch nie was gerissen hat, wo du aber denkst, dass der trotzdem gutes Knowledge hat, sowas wie, du warst ja früher bei Alexikon, der hat ja auch total viele Vorurteile, war dann trotzdem ein guter Coach, wo es vielleicht heute bei Anadi noch, so ist jetzt vielleicht bei dem Lukas, warum auch immer, der diesen Tollarm hat, würde dich sowas abschrecken oder überhaupt nicht?
Also ich sag mal, früher, als ich angefangen habe und geguckt habe, wo ich hingehen möchte, da war es für mich so, hatte ich eigentlich keine Ahnung, ne? Und da habe ich halt gesagt, okay, ich suche mir den aus, der so mit am krassesten aussieht, sage ich mal. Wenn ich es jetzt aus heutiger Sicht betrachte, ist es, glaube ich, völlig egal, ob die Leute jetzt gut aussehen oder nicht. Ich glaube, es spricht einfach dann das Ergebnis für sich, ne? Also ich würde sagen, Dominik ist ein guter Athlet, sonst wäre er kein Profi. Aber ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, so von seinem Wissen her und was wir so verändert haben zu vor 5 Jahren oder so, ist auf jeden Fall deutlich, was passiert. Und ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja viele, viele Coaches, die kein Athlet sind und trotzdem super Arbeit liefern, ne? Also ich würde das heutzutage nicht mehr davon abhängig machen, sondern einfach von den Athleten oder den Ergebnissen her und vor allem, ob es halt zu mir passt. Ne? Das ist auch immer eine ganz wichtige Komponente, ob man sich versteht und ob das so ja mit meinem eigenen Gewissen vereinbar ist, sage ich mal.
Und gerade bei Anfängern, das ist halt heftig. Wenn du jemanden im Coaching hast, wirklich, der, sag ich mal, neu auch ist, dann kann man es so eigentlich neu schreiben. Tausender wetten meinetwegen, dass die Person immer dahin gehen würde, wo das optisch am ansprechendsten ist. Also wenn du dich einen reinen Anfänger hast, der wird immer sagen, der mit dem dicksten Arm, den frage ich nach Tipps. Aber das ist dann
Naja,
meistens auch
klar.
der falscheste oder der schlechteste Weg, um wirklich ein Know-how zu finden. Ist ja so, als wenn wir jetzt meinetwegen Phil Heath fragen würden, wie hast du gute Arme bekommen? Das ist halt so völlig Nonsens,
Ja.
weil einfach die
Kannst du
Arme
deine
schon
neuen
mal
Reels
sind.
angucken?
Was denn?
Kannst du deine neuen Reels so angucken, wie er die dicken Arme bekommen
Ja, das ist halt so, das wird einem überhaupt gar nichts zu bringen. Und das ist, glaube ich, bei Anfängern, weil die einfach auch in der Thematik eigentlich gar nicht drin sind, ähnlich, die einfach da denken, der sieht gut aus, der will Ahnung haben, da gehe ich zu ihm. Aber das ist halt bei uns ja dann Gott sei
Ja.
Dank nicht so, weil wir schon da ein bisschen aussortieren können. Und wie Marius auch gerade sagte, so ein bisschen die Identität des Coaches übernehmen. Also wenn jetzt meinetwegen ein Coach. Also ich meine, Fabi Huber ist zum Beispiel jemand, der dieses HIIT-Training und Low Volume, High Intensität recht promotet und sowas. Und da sind wir, glaube ich, alle, weiß ich nicht, ob du auch machst, Joey, aber das ist, glaube ich, bei auf jeden Fall Marius, mir, Mario und Moritz definitiv so, dass man sich halt da dann eher sieht als bei meinetwegen einem Lukas, der jetzt da meinetwegen High Volume aufschreibt. Da würde ich halt auch sagen, ich gehe lieber halt zu dem Fabi, lass mir davon ein Training erstellen, als jetzt bei einem Lukas, der da irgendwie am Ende des Trainings 100 Dropsets oder so aufschreiben würde, ne? Das ist dann auch so ein
Ja,
bisschen.
100%. Also ich habe am Anfang, oder was ist am Anfang, wir machen jetzt, haben wir die ganze Zeit Top- und Back-Off trainiert. Und jetzt seit September machen wir Push-Pull, Full-Body, A- und B-Rotation, viermal die Woche Training. Also alles zweimal durch.
Wollen wir das eigentlich auch mittlerweile voll in diesem Ding mit drin? Der hat ja auch sich von Fabio
100
geschossen eine
Prozent.
Zeit lang so,
Ja, und
deswegen.
seitdem macht er das eigentlich auch so. Und ich muss sagen, also für mich funktioniert es jetzt auch am besten so.
Ja.
Vorher auch immer so 3, 4 Arbeitssätze gemacht und dann immer, keine Ahnung, 10, 12 Wiederholungen. Und ich muss sagen, seitdem wir so diese 6 bis 8 Rep-Range so einhalten, 2 Arbeitssätze voll in die Fresse, oder teilweise halt auch mit einem Rep in Reserve, das funktioniert ganz gut bei mir. Aber gut, das wird auch individuell sein, denke ich mal, ne?
Marius, was mich interessiert, wenn du quasi nur Makros vorgegeben bekommst, was ja auch okay ist, weil du eigentlich sehr fortgeschritten bist und das Training auch nicht übernimmst, dann muss der Coach ja eigentlich so gut wie nichts machen. Also deswegen bist du dann bei ihm, was macht den Reiz aus und wo merkst du, dass er so Know-how hat, weil er hat dich ja auch nie gepiekt so richtig so, ne? Was anders?
Das stimmt, haben ja auch schon viele gesagt. Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz cool. Das würde ich jetzt, also ich muss sagen, ich mache das mit keinem meiner Athleten so. Ich bin so, ich mache das lieber, dass ich komplett alles vorgebe, dass ich auch, also ich arbeite bei keinem nur mit Makros so. Aber im Endeffekt fand ich es bei mir ganz cool, weil bevor ich ihm jetzt immer wieder schreibe, hör mal, kann ich statt Hähnchen doch Garnelen nehmen oder statt das dies nehmen. Ich habe dann ja trotzdem den Plan, also die Makros bekommen, die Liste bekommen. Ich habe den Plan runtergeschrieben, habe ihn den geschickt und er hat das dann abgesegnet. Klar ist für den Coach ist das dann auch weniger Aufwand, aber im Endeffekt zählt für mich ja nur, mir ist egal, wie viel Aufwand hat mein Coach. Mir ist einfach, weil ich habe auch Spaß daran, meinen Plan selber zu machen, so ist es nicht. Ich brauche einfach jemanden als Coach, dem ich vertraue, der ein gutes Auge hat. Das war mir, das finde ich, ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor im Coaching.
Voll.
Egal, was der Coach für Know-how hat, wie viel er über jedes Supplement weiß, im Bereich, wie gut er im Bereich Biomechanik ist, wie gut er im Bereich Training ist, was auch immer. Wenn ein Coach kein gutes Auge hat und nicht weiß, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Kalorien anzupassen, das Cardio hoch oder runterzuschrauben, dann wird er dich halt nie zu 100% in Form auf die Bühne stellen können. Und mir hat es halt gut gefallen, dass einmal im Aufbau, das war jetzt, ich würde sagen, die erste Aufbauphase, wo ich mich bis zum Ende, obwohl ich richtig schwer geworden bin, trotzdem auch ohne Shirt wohlgefühlt habe. Jetzt am Ende vom Aufbau, so im Shirt siehst du gut aus, du traust dich aber gar nicht, das auszuziehen, so, sonst blub, so, dann, ne? Aber das war jetzt der erste Aufbau. Ich habe mich bis zum Ende gut gefühlt. Ich finde, das haben wir super gemacht. Er ist auch jemand, der darauf schaut, dass man wirklich qualitativ aufbaut, ja, dass man schön langsam Step by Step ja, an Qualität halt draufpackt. Und PED-mäßig, den Teil übernimmt er halt komplett bei mir zu 100%. Dann merke ich auch anhand seiner Analysen von meinen Blutbildern, da kann er mir wirklich zu jedem, zu allem wirklich detailgenau, egal welcher Wert, ja, der macht. Also, wenn ich da irgendwelche Fragen habe, zack, direkt, er erklärt mir alles bis ins kleinste Detail. Ein PD-Teil, da vertraue ich ihm 100%. Ernährung auch, er hat ein gutes Auge. Das sind eigentlich so die Hauptgründe, warum ich bei ihm im Coaching bin. Ja.
Was man immer so hört, ist, dass er sehr viel mit Insulin macht. Ist das so? Oder kannst du was zu sagen? Oder wenig?
Ich kann das nicht bestätigen. Ich hatte verdammt viele Kohlenhydrate drin. Habe das aber so gehandhabt. Wir hatten die trainingsfreien Tage. Da habe ich wirklich nur zur ersten und zur letzten Mahlzeit Kohlenhydrate drin gehabt. Das
Krass,
sind
okay.
200 Gramm Kohlenhydrate am Tag. An den Trainingstagen war ich bei 1500 Gramm Carbs. Und es hat mir wirklich extrem geholfen. Einmal hohe Aktivität, viel Cardio. Und vor allem auch da bin ich fest von überzeugt, dass diese extrem Low Days also für mich extreme Low Days an den trainingsfreien Tagen auf jeden Fall auch nochmal dafür gesorgt haben, dass ich durchgehend echt einen guten Blutzucker hatte und wir gar nicht so viel mit Insulin arbeiten mussten. Also ich kann es ja sagen, ich hatte Pre- und Post-Workout jeweils 8 Einheiten Novo drin. Und die letzten 4 Wochen, hatten wir an den Beintagen, also 2 Beintage die Woche, 20 Iulantus drin. Das war's.
Also wenn du sein Trainingsvolumen hast, dann profitierst du auf jeden Fall von NovoRapid Pre-Workout. Nee, aber nee, es ist interessant tatsächlich, weil ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt seit 4,5 Jahren bei Stefan oder ja, fast 5. Und Stefan hasst Insulin über alles. Der wird das so gut wie nie benutzen, fast gar kein Szenario. Ne? Er sagt, wenn du Insulin so raus, dann bist du zu fett. So, ne? Dann musst du runter. Ne? Ja, ist ein spannendes Thema. Aber auch das mit dem Carb-Cycling finde ich interessant. Da ist Stefan auch überhaupt kein Fan von. Wie siehst du das, Mario? So extreme High Days mit 1500 Gramm Carbs an Trainingstagen und 200 Gramm Carbs nur an Rest Days. Kann das Sinn ergeben oder würdest du da eher eine Konstante wählen?
Ich würde im ersten Moment gerade mal sagen, dass es, denke ich, weniger Sinn ergibt, weil du halt allein die Verdauungslast einfach am Trainingstag hast. Und dir die Carbs jetzt zumindest vor dem Training ja auch nicht direkt einen Benefit im Training bringen. Gut, ja klar, gut mit Insulin dazu, weil das ist eine andere Nummer, ne? Aber jetzt sagen wir mal, ohne Insulin auf gar keinen Fall. Ich meine, klar, wir wissen, dass Carbs eine Rolle in der Regeneration nach dem Training spielen. Aber ich denke halt, dass wenn du am Rest Day vor einem Training oder generell an den Tagen vor dem Training da höher unterwegs bist, dass es dir schon fast mehr nützt jetzt als am Trainingstag direkt. Und wie gesagt, wenn ich jetzt bedenke, dass die meisten halt doch, auch wenn sie kürzer trainieren, auch wenn sie mit weniger Volumen trainieren, so wie wir, sind sie doch meistens 2 bis 3 Stunden im Gym mit Hinfahren, mit Duschen, mit sonst was, mit Umziehen. Und das sind ja auch 3 Stunden, die dir einfach an dem Tag fehlen, um zu essen. Und ich glaube, bei den meisten wird es eher Stress verursachen, als das, was bringt. Ich glaube, für ganz viele würden eher davon tatsächlich sogar fast schon Benefits haben, am Rest Day manchmal mehr zu essen als am Trainingstag. Ja.
Witzigerweise habe ich das auch bei meinen Athleten oft so geplant, dass sie an Rest Beispiel das wöchentliche Cheat Meal. So, eigentlich haben alle meine Athleten im Aufbau bei mir ein Cheat Meal drin. Und dass ich das fast allen am Rest Day eingeplant habe. Ich will nochmal ein bisschen, ja, einmal, wie du schon gesagt hast, weil du halt oft, gerade wenn du irgendwie hart Beine trainiert hast oder so, wenn ich hart Beine trainiert habe, so, geh dann raus aus dem Training, so, dann am liebsten würde ich dann erstmal gar nichts essen. Am Rest Day ist das dann schon ein bisschen entspannter. Aber was ich halt sagen muss, jetzt wo ich es getestet habe, und ich muss dir recht geben, das würde ich jetzt niemals so handhaben bei irgendwie einem 80, 90 Kilo Athleten, der mit seinen Kalorien irgendwie, ne, auch deutlich tiefer ist. Aber was, wo ich fest von überzeugt bin, dass mir das was gebracht hat, ist halt wirklich, um meine Insulinsensitivität höher zu halten. Und auch, das war die erste Off-Season, wo ich bis zur letzten Woche richtig Bock auf jede Mahlzeit hatte. Ich hatte vorher öfters mal Probleme mit dem Magen, und ich muss sagen, weil immer diese Rest-Day, wenn du die hattest, am nächsten Tag hast du wieder richtig Bock zu essen. So, und was das angeht, da hat es mir auf jeden Fall was gebracht, sagen wir mal so. Ja.
Meine
Ja,
Frage an dich,
spannend.
Marius, so ein bisschen zu der Herzsache in Bezug auf die Co den Co den, die, die Coach-Auswahl von dir. Weil, wie Moritz ja auch gerade sagte, habe ich auch so ein bisschen im Kopf gehabt, dass eigentlich Lukas jemand ist. Heißt er Lukas oder Lukas eigentlich?
Lukas.
Lukas, okay. Dass Lukas jemand ist, der so ein bisschen auch so dieses Insulin-Brechstangen-Ding fährt. So, und durch deine Vergangenheit mit dem Herzthema warst du ja wahrscheinlich eher so ein bisschen darauf bedacht, jemanden zu wählen, der jetzt nicht so gerade dieses super Heavyweight und 3 Monate Off-Season, 130 Kilo Vollgas, so, ne, dieses Thema eben fährt, sondern eben jemand, der da vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangeht. Jetzt gerade durch deine Aussagen hat es ja eigentlich ein bisschen widerlegt, was ich auf jeden Fall gedacht habe, und Moritz dann erscheint er mir zum Teil auch. Aber also hat das damit reingespielt, dass du da so ein bisschen bei der Wahl skeptisch gewesen bist und dann aber doch dazu hingegangen bist und dann so ein bisschen das Ganze testen musstest, oder war das so ein bisschen auch durch Erfahrungen von anderen Leuten so deine Entscheidung, nachher zu ihm zu gehen?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht direkt, es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, zack, ich gehe zu Lukas, 100%, sondern ich habe mich erstmal mit 4, 5 Mann auseinandergesetzt, angeschrieben, bisschen Rücksprache gehalten. Und beim Lukas fand ich halt das Gute, dass er, ich habe ihm das mit der Herzsache habe ich direkt von Anfang an angesprochen. Vielleicht war er deswegen bei mir auch mit dem Thema Insulin und mit allem drum und dran entspannter unterwegs und macht das vielleicht bei seinen anderen Athleten anders, ich weiß es nicht. Aber da fand ich halt das Gute beim Lukas, dass er halt wirklich direkt gesagt hat, oder dass er so ein Fan davon ist, möglichst trocken aufzubauen, nicht so viel Waterweight, ja, da drauf zu schaufeln, dass wir halt wirklich, dass er jemand ist, der schaut, dass seine Athleten eigentlich die gesamte Offseason über ziemlich lean bleiben. Und das war ja eigentlich der Hauptgrund bei mir, warum ich die Probleme mit dem Herzen bekommen habe, weil ich halt einfach zu schnell zu viel wollte, zu schnell zugenommen habe. Das war jetzt ja an sich nicht, dass es an den PEDs an sich lag, in Anführungszeichen, indirekt natürlich schon, ja, aber es lag halt daran, dass ich einfach zu schnell zugenommen habe. Und weil er jemand ist, der halt wirklich guckt, dass seine Athleten möglichst trocken aufbauen, langsam aufbauen, dass die Form durchgehend passt, und auch den Blutzucker und so weiter immer extrem im Auge behält.
Krass,
Ja.
weil ich bin völlig ein anderes Bild über ihn gehabt. Das ist auch von Leuten, die halt er repostet und sowas, habe ich echt immer gedacht, das ist so voll dieses, aus Polen kommt er, ne?
Genau, ja.
Ja, dieses irgendwie so ein polnisches Brechstangen-Ding, aber krass, okay, anscheinend gar nicht der Fall. Oder halt eben nur bei dir wegen dem Thema, aber das, wenn du es jetzt so erzählst, ist es halt eben, gibt es auf einen anderen Anschein, als ich gedacht habe, sagen wir es mal so. Ja.
Er hat aber auch, das muss man dazu sagen, er hat seine Herangehensweise extrem in den letzten Jahren verändert, weil er selber gesundheitliche Probleme bekommen hat. Wenn du dir die alten Stacks von ihm anguckst, die er auch in seinem Street geteilt hat, das ist schon böse, was er da teilweise gemacht hat. Das ist schon übel, wenn man sich das anguckt. Aber ja, da hat er sich auf jeden Fall in den letzten 2, 3 Jahren extrem verändert, was die Herangehensweise angeht. Hat er letztens auch noch einen Post zugemacht bei Instagram.
Ja, spannend, okay.
Man muss ja sagen, es ist ja immer dumm, in der Offseason fett zu werden. Du willst ja eigentlich immer so lean bleiben, wie es geht. Und gerade wenn du super Heavyweight bist, ich weiß nicht, was hast du noch auf Peak Offseason gehabt? 135 wahrscheinlich, 140?
Am Ende waren es 138, ja.
Ich hatte jetzt so 127 und wenn du so viel wiegst und dann hast du gegebenenfalls in einem erlaubten Szenario noch GH drin mit konstanter Lipolyse und so, du kannst ja irgendwann gar nicht so viel essen, dass du fett wirst, mehr als Super Heavyweight-Athlet, weißt du? Also das sollte ja eigentlich von jedem der anderen sein, dass du da den Athleten nicht fett machst, außer vielleicht, keine Ahnung, Milos-Insulin-Protokoll aus 2015 oder was. Kannst du sagen, was du genau im Herzen hattest? Hast du eine verringerte EF gehabt oder dicke Herzwand oder was war das Problem genau?
Verdickte Herzwand, aber das Hauptproblem war eine stark eingeschränkte Pumpleistung vom Herzen.
Seiten-EF, ne? Wie viel war die?
Genau, die war am Ende, die war, als ich eingeliefert wurde, bei 23%.
Alter Schwede.
Ja, richtig übel.
Das ist
Normal ist
krass.
über 90 normalerweise, also, oder? 6.
65, so ist normal, ne?
Ja. Achso.
Die haben mir damals auch gesagt, ja, mit Bodybuilding, das war's.
Krass.
Das wird nichts mehr. Und habe ich, wie gesagt, auch ein Jahr gekostet, aber es hat sich wieder vollständig regeneriert. Alles wieder gut. Ich habe eine zweite Chance bekommen. Und ich glaube, das ist auch nochmal der Grund, weil ich diesen Sport so liebe. Das war das Schlimmste für mich damals, als sie es gesagt haben. Ich hab die ganze Zeit den Arzt gefragt, meinst du nicht, ich kann noch mal, wann geht's wieder los? Und bis er mir irgendwann, der war so sauer auf mich, der hat gesagt, Junge, komm mal klar. Ja, hier geht es nicht um den Sport. Es ist wirklich ja, gefährlich gerade. Es geht um dein Leben so. Life-West bekommen und alles. Also, das war schon echt übel. Aber ja, vollständig regeneriert, Gott sei Dank. Und ich glaube, deswegen fällt mir diese Prep auch so viel leichter als die letzten beiden. Einmal, wie gesagt, weil ich mir alles selbst einteilen kann und weil ich einfach die ganze Zeit im Hinterkopf habe: Junge, ich bin so dankbar, dass ich diesen Sport, der mir so viel bedeutet, noch machen kann auf höchstem Niveau, dass ich da wirklich die Prep noch machen kann, noch mal auf der Bühne stehen kann. Und jedes Mal, wenn ich diese Prep irgendwie kaputt war, fertig war, dachte, boah, du kannst nicht mehr, dachte ich mir, ey, mal weiter, sei dankbar dafür, dass du es machen kannst. Ja, und
Privileg so, ne?
das
100% kann ich total nachvollziehen. Auch da, ich denke immer so, Alter, du kannst gerade deinen fucking Traum 24/7 leben. Wie geil ist das? Das ist wohl ein bisschen Hunger jetzt nicht so schlimm, ne?
Marius, wie ist deine Herzwanddicke gewesen, parallel zu der Sache mit der Pumpleistung, wenn ich fragen darf?
Das habe ich gar nicht so genau im Kopf.
Okay.
Gar nicht. Habe ich jetzt so nicht im Kopf, müsste ich nachgucken.
Okay.
Aber das war aber nicht dramatisch. Also, da haben wir direkt gesagt, leicht verdickte Herzwand, das war nicht das Schlimme. Das Schlimme war halt wirklich die Pumpleistung. Ja.
Das ist immer so. Ne? Es wird immer von der Herzwanddicke gesprochen. Natürlich ist eine Herzwanddicke häufig, wenn das Herz in die falsche Richtung läuft, mit einer reduzierten EF in Verbindung zu bringen. Aber das Wichtigste ist die Funktion des Herzens. Ne? Also da darf das Herz auch mal vergrößert sein. Trotzdem sollte man natürlich Maßnahmen treffen, dass das Herz nicht weiter wächst. Ne? Ich habe auch eine relativ dicke Herzwand, aber volle Pumpleistung. Hast du vielleicht Tipps für die Zuhörer, was man machen kann, damit die Herzwand oder das Herz nicht weiter wächst und sich regeneriert? Irgendwie Supplement-Tipps, Ernährungstipps, Aktivität?
Also ich sage ganz ehrlich, Punkt 1, noch vor jedem Supplement, mach dein scheiß Cardio. Auch im Aufbau, mach dein Cardio, halt deine Aktivität oben. Guck, dass du nicht fett wirst. Ja? Guck, dass du wirklich den KFA niedrig hältst, dass du nicht zu schnell zunimmst. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann natürlich, wenn du jetzt da dann ernährungstechnisch natürlich auch schauen, dass du da ein vernünftiges, also dass du es nicht übertreibst, auch mit, ich meine, da sollte im Bodybuilding eh klar sein, ja, dass du jetzt da auf gesättigt, auf Transfette und so weiter verzichtest, dass die Ernährung passt, dass die Ernährung möglichst sauber ist, ja, dass du auch nicht im Aufbau anfängst, weil du die Mahlzeit nicht reinbekommst, jeden Abend zu Mc's zu laufen und dir ein paar Burger reinzuziehen. Und daneben supplementtechnisch, klar, die Klassiker halt Ayuna, dann Statin in Verbindung mit Zitrusbergamot, dann zum Beispiel, oder roter Reisextrakt wirkt ja genauso.
Irgendein Syntheseinhibitor halt, ne?
Genau, Q10, Ubiquinol, halt so die drei, die Klassiker halt, ne? Ja.
Was für ein Statin nutzt du? Oder was nutzt du genau?
Ich habe tatsächlich statt um Statin roter Reisextrakt genommen. Das ist der.
Okay.
Das kannst du ja in Verbindung, wenn du das mit. Das einzige Problem, was ich damit tatsächlich hatte, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, da hatte ich dann das Problem, da musste ich extrem mit meinen Quads aufpassen, weil ich hatte richtig davon richtig so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, sowieso Muskelzittern, Muskeldämpfe, ja, das hatte ich extrem von rotem Reisextrakt. Deswegen musste ich es nachher wieder rausnehmen, aber ja.
Habt ihr sonst noch Tipps, die man hinzufügen kann? Mario, Joey, Ole?
Ich denke mal, das Thema Wasser ist halt so ein Ding, ne? Da dieses Post-Competition, was du ja auch am Anfang schon sagtest, Marius, dann halt nicht diesen Rebound, einfach da nicht reinzuscheißen, ne? Das ist, glaube ich, das, was gerade bei Leuten, die das erste Mal eine Bühnenerfahrung machen, gerade im Enhanced-Bereich, da fällt es dann nochmal mehr auf, weil der Körper auch so sensibel ist und da einfach halt dieser Extremwasserschwung reinkommt und da einfach dann die größten Probleme entstehen in diesem kurzen Zeitraum, das, wie bei Mario dann auch, bei Marius dann auch der Fall gewesen ist. So, ich denke mal, das ist einfach das, ein sehr, sehr großer Punkt, der da halt viel zu ausmacht und ja, checkt es halt ab. Ne? Also jeder, der dann sowieso enhanced ist, der muss sowieso dann irgendwie, soll doch nicht die Aufgabe des Coaches sein, euch daran zu erinnern oder dass der Coach Leute daran erinnern muss, das zu checken, sondern das sollte in eigenem Regime und Interesse gemacht werden, regelmäßig zum Kardiologen zu gehen. Das Thema mit dem Blutdruck, ne, dass man sich ein Gerät wirklich anschafft, ein vernünftiges, ein passendes zu Hause hat, solche Geschichten, also wirklich mit eigenem intrinsischem Interesse dabei ist, das herauszufinden, ob es alles passt und nicht darauf zu hoffen, dass der Coach einmal im Jahr schreibt, wie ist denn der Blutdruck eigentlich oder sowas. Ne? Das ist einfach, wie gesagt, wenn man da schon das macht, dann auch mit Verantwortung in dem richtigen Bereich. Ja.
Das stimmt. Ich sage immer, ich finde echt die Phase nach dem Wettkampf, das ist wirklich eigentlich die gefährlichste Phase am ganzen Sport noch. Auch wenn du in der Wettkampf dir die Phase hast, wo du am meisten PEDs drin hast, ja, oder die meisten. Ich finde mal, die Phase nach dem Wettkampf ist wirklich die gefährlichste. Da musst du richtig aufpassen, gerade wenn man dann auch irgendwie am Wettkampftag mit Diuretikern entwässert hat. Ja, du kriegst so schnell so einen heftigen Wasserrebound. Dann die Kombination auch, dass du eine erhöhte Insulinsensitivität nicht nur in der Muskelzelle, ne, sondern auch in der Fettzelle hast. Plus du kannst immer weiter essen. Ja, du kannst so schnell so viel Gewicht machen in dieser Phase. Das ist halt wirklich was, wo man extrem drauf aufpassen muss. Ne?
Und vor allem, dir geht es halt in den ersten Tagen damit gar nicht mal scheiße, weil du halt denkst, du bist halt noch, also siehst halt noch gut aus, wegen eben
Kommt
nur
einem auch
wegen,
dabei, ja.
genau, denkst du halt so, geil, ich bin ja prall as fuck, so und noch lean, esse ich halt weiter, so schlimm kann es ja nicht sein, aber das switcht halt ganz schnell zu den gesunderlichen, negativen Aspekten und dass die Form logischerweise auch kippt und du einfach ganz schnell fett wirst. Also, das ist wirklich eine Sache, die man eigentlich allen Leuten wirklich ans Herz legen sollte. Scheiß da in der fucking Wettkampf-Post-Competition-Phase nicht rein. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Doch, genau das hat Dominik mir auch vor ein paar Tagen geschrieben, weil nach meiner ersten Newcomer-Saison habe ich auch richtig reingeschissen. Halt erste Saison, ne, bist es ja gar nicht gewohnt. Und er hat jetzt gesagt, lass uns jetzt so, wie du deine Diät machst, mit allen Check-ins und allem drum und dran, wirklich genauso routiniert weitermachen und eine richtige Reverse machen und nicht, dass du halt wieder fett wirst. Ne? Also ich glaube, das ist echt so das Wichtigste.
Es legt ja auch einfach einen enormen Baustein für die Offseason danach. Ne? Wenn du halt dann
Naja,
dich
genau.
vernünftig überbrückst, kannst du ja auch enorm einfach dir einen super Vorsprung erarbeiten für die Offseason. Wenn du dich einfach dann in der Phase danach nicht zusammenreißt, dann hast du auch einfach dann im schlimmsten Fall auch eine Post-Prep machen, um dann wieder den KFA oder das Wasser loszuwerden, um dann im Laufbau loslegen zu können. Also es ist wirklich ein super wichtiger Punkt. Ja.
Ganz fest vorgenommen.
Das Essen läuft einem ja vor allem nicht weg und um wirklich so viel Wasser zu ziehen, da musst du so viel essen. Also das ist wirklich krass, wie viel du dann wirklich essen musst. Ne? Selbst wenn man mal zum All-You-Can-Eat geht nach einem Wettkampf oder so, da hat man vielleicht 3, 4, 5 Kilo mehr, aber wenn du wirklich so 20 Kilo draufpacken willst, du musst dann einfach wirklich bodenlos essen, ohne Kontrolle. Ne? Also
Aber es gibt doch wirklich viele, die 15 Kilo oder so schon in einer Woche dann mehr drauf haben
es ist
oder so,
halt, es
ne?
ist halt, es
Also.
ist halt sehr schnell drin mit den Lebensmitteln, die man in diesem Zeitpunkt cravet, ne? Alles Fettige und Süße, alles, was super schnell Energie verfügbar macht. Da ist der Kalorienbedarf ganz, 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 ganz schnell bedeckt, ne?
Ich habe mir vorher
Ja.
diesmal vorgenommen, vor dieser Prep, diesmal wirst du nicht einmal an Essen denken. Scheiß drauf, ist dir egal. Jetzt meine Instagram-Seite, die Startseite ist schon wieder voll von.
Ganz schlimm, ja.
Ich probiere aber auch immer Food-Content zu vermeiden, weil es bringt dir einfach keinen Mehrwert. Du
Nee.
bringst nicht
Ja.
mehr.
Marius und Joey, nutzt ihr GLP-1-Agonisten oder habt ihr da also in der fiktiven Welt sowas mal genutzt in der Prep oder wie ist das euch? Okay. Nee.
Noch nie, ne?
Wie gesagt, ich kann den Hype auch nicht ganz nachvollziehen, weil es hat auch immer negative Effekte, die Verdauung altern lassen und so weiter und so fort, erhöht euren Ruhepuls. Das ist einfach nicht das Wundermittel, als das angepriesen wird, sage ich ganz ehrlich. Und wenn ihr keinen Hunger haben wollt, dann macht halt einfach keine Prep, ganz ehrlich. Das ist so ein bisschen mein Point of view
Ja,
dann.
es ist im Endeffekt, suchen wir uns das ja selber aus, ne? Und wenn du das dann halt, das Leiden nicht abkannst, so klar, es ist immer schön zu unterstützen, aber ich glaube, es ist auch einfach ein Privileg, was man hat, eine Wettkampfvorbereitung machen zu können. Und dann sind die letzten 3, 4 Wochen halt richtig hart, klar, man merkt es, ne? Aber was jetzt alle hier mit diesem Retroid oder was weiß ich alles haben und so dieser Hype, ja.
Ja,
Lass es so sein.
die Ansätze davon sind ja gar nicht verkehrt, ne? Weil du hast
Ja,
natürlich
na klar.
kein reiner GLP-1-Antagonist, sondern du hast natürlich auch noch ein GIP hinzugefügt, ne? Und wodurch quasi diese Verdauungsverlangsamungseffekte gar nicht so krass auftreten. Du natürlich auch, wenn man auf dem Papier positive Effekte für die Insulinsensitivität hast, weil du nicht so Blutzuckerspikes hast. Es ist in der Diät sowieso nicht so krass wie den Blutzuckerspikes, aber ja, wenn du es vermeiden kannst. Warum willst du Medikament mehr nehmen? Das ist so mein, ne?
Das ist mich halt ein bisschen fraglich, ich will das Thema jetzt nicht ganz aufmachen hier, weil das ja wieder super umfangreich ist. Aber es wird ja teilweise von Leuten berichtet, die das halt eben konsumieren, dass du da einfach diese Lethargie nicht hast, wie wenn du das nicht nutzen würdest. Und dann frage ich mich halt, Lethargie ist ja schon eine Sache, die deiner Prep, gerade was Training angeht, oftmals ein bisschen der Faktor ist, warum du dann ins Training fährst und da einfach auch dann ein bisschen, ja, vielleicht schon so ein bisschen dann doch teilweise einfach Einbrüche hast, weil einfach eben diese Lethargie dich halt so im Zaum hält, sage ich mal. Und ob das durch das zum Beispiel weggehen würde und du dadurch dann besser performen würdest.
Nee,
Aber das ist ja im
nee.
Endeffekt nicht eine Kalorienerhöhung, die du dadurch hast. So wahrscheinlich ist es dann auch nicht der Fall. Ne?
Die
Das ist auch
Lethargie,
ein
die
bisschen
kommt immer,
höher.
das kannst du nicht vermeiden. Die kommt
100%.
immer.
Ja,
Ja.
immer die Sache, will ich noch mehr Medikamente konsumieren, ne? Also.
Vor allem findet ihr nicht, gerade das macht es doch so.
Ich finde es, um den Standpunkt hier trotzdem mal einzuwerfen, kurz in die Diskussion, ich finde es trotzdem nicht verwerflich, weil man muss halt auch einfach bedenken, dass auch da Genetik mit reinspielt. Ja, es gibt Menschen, die haben einfach mehr Signaling, es gibt Menschen, die haben es weniger. Und ich finde es dann immer ein bisschen blöd, wenn vielleicht Leute, die jetzt potenziell eher weniger Signaling, was Hunger und so angeht und da ein bisschen weniger leiden, dann groß rumposaunen, oh nee, das muss man abkönnen und man entscheidet sich dafür. Weil auch da gibt es halt Unterschiede. Also ich finde es jetzt nicht krass verwerflich. Aber man muss jetzt auch nicht sofort dran denken und das in der ersten Prep mit reinnehmen und sonst was. Ne? Also man sollte das Gefühl erstmal kommen lassen und überhaupt erstmal verstehen lernen und an sich selbst überhaupt zulassen und akzeptieren. Ne? Weil, wie gesagt, die Lethargie und alles drumherum, es kommt so oder so. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Es ist ja wieder nicht schwarz-weiß, ne?
Ja.
Aber
Nee, auf
aktuell
keinen Fall.
wird es auf Social Media halt sehr so dargestellt als Wundermittel und das würde ich halt entkräften. So ist es einfach nicht, ne? Marius, das war eine gute Saison für dich, wenn?
Was sagst du? Sorry, ich habe dich nicht verstanden.
Die Saison war erfolgreich für dich, wenn?
Also mir ist ganz wichtig, ich muss jetzt, wie soll ich das sagen? Da, ich will Profi werden, definitiv, ja, auf jeden Fall. Aber mir ist es ganz wichtig, ich habe mir 10 Jahre lang so meinen Arsch dafür aufgerissen, jeden Tag für diesen Sport, für dieses Ziel, habe alles hinten angestellt. Nicht falsch verstehen, ich bereue es nicht, der Sport gibt mir auch sehr viel zurück. Ich liebe das, was ich tue, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich will sehen, dass ich oben mitspielen kann. Das ist mir wichtig. Ja, für mich wäre es jetzt wirklich hart und da wäre ich schon sehr, sehr enttäuscht, wenn ich sehe, ich gehe da chancenlos unter. So, ich will sehen, ich kann oben mithalten. Ich kann bei den besten Amateuren Europas oben mitspielen im Super Heavyweight. Ob es dann jetzt direkt im ersten Anlauf die Pro-Card wird oder erst im zweiten, sehen wir dann. Im Endeffekt ist mein Hauptziel sowieso nicht die Pro-Card an sich, sondern eine Pro-Physik aufzubauen, dass ich halt aussehe wie ein Profi. Ja, sonst bringt mir die Pro-Card sowieso nichts. So, das mein Ziel. Dazu auch noch ganz kurz, hat, glaube ich, eben auch irgendwer von euch schon gesagt, in den ersten 2 Saisons war es auch so, dass ich vorher schon ein bisschen geguckt habe, links und rechts, boah, wer startet da vielleicht bei mir? Und was ich gesehen habe, dachte ich mir, scheiße, der ist gut, der ist gut.
Ja.
Ich habe jetzt auch gehört, hier Moritz startet bei mir. Dachte ich mir, geil. Ich glaube, du bist schon mal Zweiter geworden auf einem Pro Qualifier, oder?
Ich bin auf 7 Pro Qualifier in Top 2 gewesen und habe nie in Overall gewonnen.
7? Was für
Ja,
nicht.
ich hatte eine richtig lange Odyssee und Leidensphase, ja.
Ich sage eben noch, ich bin der ewige Zweite. Jetzt kommst du hier.
Deswegen habe ich da ein bisschen grinsen müssen, als du es gesagt hast und habe zu Moritz geschielt. Aber man sieht ja hier nie, wer zu wem schielt.
Und ja, deswegen, diesmal habe ich gesagt, boah, geil, guck mal, der Moritz, der startet. Da weiß ich, ja, der spielt ganz oben mit, der ist schon Zweiter geworden auf einem Pro-Qualifier, und dachte ich, geil, dann stehe ich direkt neben dir, dann sehe ich direkt, wo ich stehe. Ja? Deswegen freue ich mich da sehr auf unser Duell. Ja.
Das wird auf jeden Fall cool. Hast du dir irgendwie eine Zeit gesetzt, dass du sagst, ey, ich mach so und so lang die Prep, oder lässt es einfach komplett offen, wie es läuft, und nimmst einfach so viele Shows mal mit, bis es klappt? Oder du schaust wahrscheinlich erstmal, wo du stehst, und dann machst du es daran fest, oder?
Also ich habe mir jetzt schon 4 Shows ausgesucht, da werde ich starten. Danach schaue ich weiter. Also ich mache den NRW Cup, dann Offenbach, dann werde ich Frankreich machen, Lille, und den Mr. Olympia Amateur in Mailand. So, das sind die Shows, die habe ich mir ausgesucht. Ich meine, im besten Fall muss ich Lille und Mailand nicht mehr machen. ja, und danach, dann würde ich halt danach gehen, wenn ich jetzt sehe, okay, du warst immer oben dabei, dann suche ich mir bestimmt noch ein, zwei aus. Und wenn ich halt sehe, okay, fehlt noch was, dann höre ich danach auf.
Ja, cool. In Frankreich bin ich auf jeden Fall auch dabei. Entweder als Profi dann oder als Amateur, aber das ist ja auch eine Pro-Show, die will ich auf jeden Fall auch machen. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Bei uns starten auch noch ein paar andere gute Leute. Ne? Nikolai Danninger hat ja auch beim DBFV schon alles gewonnen letztes Jahr. Top 2 auf dem Pro-Qualifier Heavyweight, Super Heavyweight war. Das wird schon echt ein richtig gutes Battle beim NRW Cup mit ziemlich vielen guten Super-Heavies, was eigentlich selten ist. Ne? Also meistens ist Heavyweight die kompetitivste Klasse, ne? Weil es viel wenig gute Super-Heavies wird, aber das gibt aber es ist richtig cool, dass so viele dabei sind dieses Jahr. Ja.
Auf jeden Fall besser so, als wenn du da mit 2 Mann stehst oder so, ne?
Voll, voll. Ich habe da auch
Nein.
richtig Bock drauf. Ne? Joey, wie sieht es bei dir aus? Hast du da schon klare Pläne, welche Wettkämpfe du noch machen möchtest? Oder ist es erstmal nur Offenbach und NRW Cup und dann gucken?
Hatte überlegt,
Weil für
eventuell
dich
noch.
bietet sich natürlich ein Olympia-Amateur an als Light-Heavyweight-Athlet, wo es 3 Karten gibt. Ne? Weil Overall zu gewinnen mit unter 90 ist schon schwierig, sage ich mal. Ne?
Ja. Also ich habe, wie gesagt, auf jeden Fall NRW Cup und die Offenbach halt gedacht. Eventuell hatte ich auch Prag überlegt oder vielleicht Dennis James Classic, aber ich habe über die Dennis James bis jetzt nur Schlechtes gehört. Ja, gerade was so Kostenorganisation sowas anging. Also ich lasse es mir noch offen. Also ich warte erstmal ab, was jetzt NRW und Offenbach sagt. Will den besten Joey jemals hinstellen, auf jeden
Ich glaube, der
Fall.
wird sowieso da sein.
Und ja, wie gesagt, für mich war halt wichtig, dass ich den Spaß wieder am Sport und am Wettkampfsport wieder finde. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Bin Feuer und Flamme wieder. Und natürlich geht jeder hin zum Gewinnen. Ne? Also ich gehe nicht hin und sage, ich möchte Zweiter werden. Ne? Also das ist auf jeden Fall das Ziel, das ist der Plan. Und dann schauen wir weiter.
Ja. Stehen dann wahrscheinlich auch mit Ronny Rockel auf der Bühne, vielleicht im Overall. Wer weiß. Ich glaube, es gibt 2 Karten in Offenbach, ne?
Ja, hast du gesagt, ja.
Wird interessant. Ronny macht ja, glaube ich, auch Italien im Pro Qualifier. Denkt ihr, Ronny Rocke kann wieder Profi werden?
Denke nicht.
Glaube ich auch nicht.
Gerade durch diese atrophierten Bereiche, sei es Beine, aber auch bei ihm die Arme, finde ich extrem so. Das ist, du wirst, man muss überlegen, hat immer diesen alten Ronny von damals in den Augen, man halt jetzt an seinen Comeback denkt. Und das ist ja nicht am Ansatz der Look, den er früher gebracht hat. Nicht ansatzweise. So, und das ist ja, natürlich ist er immer noch super stark so, aber durch viele einfach neurückende Talente, die ja nachkommen, sehe ich da einfach nicht jetzt, dass er da irgendwie nochmal die Karte sich holen kann.
Bin gespannt, ob die ihm da vielleicht auch so ein bisschen entgegenkommen, weil es ist ja schon ein Entgegenkommen, dass er keine Regional machen muss. Ne? Also ich finde, entweder lassen die ihm den Profi-Status oder er soll ganz normal, wie wir alle auch, eine Regional machen müssen. Das finde ich halt so ein bisschen komisch, dass er jetzt direkt zum Pro-Qualifier fahren kann. Aber ja. Naja, vielleicht nochmal zu Dennis James. Ich hatte letztes Jahr auch einen Athleten, der quasi auch im Overall stand. Ich finde die eigentlich gar nicht schlecht organisiert, Dennis James. Eigentlich immer alles
Ja,
gut.
okay.
Ja, ist halt verhältnismäßig teuer, aber du musst mal bedenken, diese Jahrhunderthalle in Frankfurt, die ist so unfassbar teuer einfach, wenn du die in so einem Tag hast. Na, deswegen hat er auch immer Geld fürs Pre-Judging ins Finale genommen. Aber generell, ich bin froh über jede Show, die wir in Deutschland haben, ne, die möglich gemacht wird.
Naja, klar, aber war es nicht auch irgendwie so, dass du als Backstage, also wenn du als Betreuer da bist, auch nochmal eine Zuschauerkarte kaufen musstest und sowas
Ja,
und
irgendwie
vorne
sowas
sitzen?
war da. Ja.
Das habe ich auch gehört, das finde ich halt auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also. Ja, aber jetzt ist ja Dennis Jameson auch in Offenbach, in der gleichen Halle, glaube ich, wieder,
Genau.
ne? Ja.
Ja, die haben da einfach mal gewechselt. Das ist, glaube ich, ein bisschen günstiger für Dennis einfach. Ne?
Das kann sein, ja.
Alright, Leute, wollen wir noch ein bisschen in die Zuschauerfragen reingehen?
Ich hätte auch noch mal kurz eine Frage vorher.
Ja, los.
Wer von euch nutzt denn eigentlich eine Schlafmaske?
Ich auch nicht.
Ich.
Okay. Weil, also ich habe jetzt auch eine bekommen, aber ich habe nur so eine Nasenmaske und keine Fullface-Maske. Und ich hatte halt teilweise wirklich die Stunde 50 bis 60 Atemaussetzer laut Schlaflabor. Und ich habe die jetzt seit, ich glaube, 5, 6 Wochen. Und seitdem habe ich nicht einen mehr. Also laut dem Gerät. Es ist halt übers Handy verbunden und ich habe keinen einzigen. Und ich merke so krass, also das war jetzt auch, glaube ich, nochmal so ein richtiger, ja, Game Changer, was so Regeneration so anging, ne? Also.
Ja, also ich habe das ja, hatte das letztens in meiner Story. Ich war, ich hatte ja vor 2 Wochen, dass ich mit meiner Verlobten jetzt seit diesem Abend im Wellnesshotel war.
Das ist
Und
komisch,
habe
das zu sagen, oder?
ich ja, es ist sehr komisch. Und ich habe immer meine Schlafmaske dabei, immer seit ich sie habe. Und habe aber leider die Maske, also das, was ins Gesicht kommt. Also ich hatte das Gerät dabei, aber habe die Maske auf dem Kissen zu Hause liegen lassen.
Ah,
Ergo
okay.
hat sie mir absolut gar nichts gebracht. Und
Ja.
ich hab schon zu Laura gesagt, so, okay, die Nacht wird hart. Aber ich wusste, sie wird ultra scheiße, aber dass sie so scheiße wird, habe ich mir auch nicht vorgestellt, weil im Grunde habe ich die Nacht gar nicht geschlafen, weil ich habe
Ja.
mich hingelegt, weil ich es auch so gewohnt bin, mittlerweile Luft zu bekommen, ich habe mich hingelegt, ich wäre eingeschlafen, ich merke, in der Sekunde, wo ich einschlafe, hängt meine Zunge oben und ich mache und wach wieder auf. Und so geht es dann die ganze Zeit. Ja, also ich habe. Das Einzige, wo ich geschlafen habe, war einmal, wir hatten so einen Balkon, ich habe mich raus auf den Balkon gesetzt, weil ich wusste, wenn du dich setzt, logischerweise ist halt weniger Druck auf der Brust, generell nochmal Entlastung. Dann habe ich vielleicht 20 Minuten im Sitzen geschlafen oder so, ja, bis mir zu kalt wurde und ich dachte, ich gehe wieder rein, versuche es doch nochmal im Bett, aber keine Chance. Also es ist wirklich arg. Es ist
Ja,
wirklich
also ich
arg.
muss auch sagen, also die Ärztin hatte zu mir gesagt, dass meine Sauerstoffsättigung irgendwie von 98% runter auf 82 geht in der Nacht. Und ich hatte von 6 Stunden Messung, hatte ich 1 Stunde 45, wenn ich geatmet wurde, also insgesamt.
Krass.
Und das ist schon hart. Und die hat gesagt, wenn du wach bist, kannst du die Luft nicht so lange anhalten, dass du von 98% auf 95% Sauerstoffsättigung kommst. Und ich war halt bei 82, ne? Also das muss man sich mal vorstellen, was da abgeht eigentlich, ne? Gerade was deine Cortisolausschüttung angeht und dein Puls, was da hochschießt und so. Also Katastrophe.
Ich will mir auch nicht vorstellen, was das mich vielleicht schon. Bevor ich die hatte, so ich sag mal das Jahr, wo ich ja teilweise auch 11 Stunden habe schlafen können und dann noch mal einen Morning Nap gebraucht habe, um überhaupt irgendwie klar zu kommen an dem Tag.
Naja.
Ich will gar nicht wissen, wie viele Gehirnzellen mir das wahrscheinlich abgetötet hat in diesem Jahr.
Ja, jeden Tag Kopfschmerzen, unausgut, egal wie viel du geschlafen hast, eine Katastrophe.
Habe das jetzt geholt.
Der Schlaf wäre gut, weil ich habe immer das Gefühl, im Aufbau ist das bei mir nämlich auch so. Ich sage immer, ich schlafe super, ich lege mich hin, zack, schlafe. Aber bei mir ist es auch so, gerade im Aufbau, wenn ich morgens aufwache und ich penne meine 9 Stunden oder so, ich bin schon, also ich könnte schon noch weiter schlafen, so ist nicht.
Ja, also es ist, ich meine, ob das jetzt ausreicht so als Faktor, ne? Ich meine, ich habe, oder gerade im Aufbau generell, wenn die Verdauungslast höher ist und so weiter, ne? Manchmal ist ja auch, du schläfst zu lange und fühlst dich dann unausgeschlafener, ne? Also aktuell ist so bei mir gefühlt so der Sweet Spot 8 Stunden und wenn ich die CPAP gut drauf habe und generell gut schlafe, dann reicht es auch vollkommen aus und ich fühle mich morgens auch fit. Muss mich aber trotzdem aus dem Bett zwingen. Das war schon mein ganzes Leben lang so, schon als Kind so. Also ich war eigentlich schon immer, hätte schon immer ewig schlafen können. Aber also da war es halt wirklich so, dass ich auch Momente hatte, wo ich im Auto weggepennt bin und sonst was,
Naja,
ne? Wo es mir eigentlich hätte
Katastrophe.
klar sein sollen, aber wo ich dachte, wo ich dann, man sucht es ja dann immer andere Gründe. Damals dachte ich halt, es liegt daran, dass der Verkehr zu langweilig ist oder so irgendwas, ne? Ja, aber es ist zum Beispiel auch eine Situation, die seit ich die CPAP habe, mir nie wieder passiert ist, dass ich einfach mal auf der Autobahn die ganze Zeit am Einnicken bin oder so.
Ja, muss man in Berlin fahren, wenn der Verkehr zu langweilig ist. Nee, ich kann aber empfehlen, sich so einen günstigen Tracker wie die Fitbit Charge 6 zu holen. Die gibt natürlich nicht 100% Aufklärung, ob ihr den Schlaf abnehmt, aber die zeigt eure Sauerstoffabweichung in der Nacht an. Die zeigt an, wie lange Tiefschlaf ihr hattet, und das sogar ziemlich genau. Und wenn du jetzt quasi 9 Stunden pennst und davon 23 Minuten Tiefschlaf hast, dann merkst du schon mal, dass du nicht in Tiefschlaf kommst und was nicht stimmen könnte, ne? Also, das ist halt einfach das günstigste Tool, was man dafür nutzen kann, was eigentlich echt cool ist, wo ich mit super zufrieden bin, muss ich sagen. Kann ich echt nur jedem empfehlen, so eine Fitbit. Die hat so viele Funktionen und ist so günstig, also ist echt eine coole Sache. Ja.
Wie heißt die? Was hast du da? Fitbit, welche?
Fitbit Charge 6 habe ich, glaube, die kostet 90 oder so, oder irgendwie so.
Okay.
Die ist echt nicht teuer und ich
Ja.
bin echt begeistert von, ne?
Okay.
Ja. Okay, wollen wir die Fragen reingehen? Top 3 Fehler in der Prep. Jeder sagt den größten Fehler, den er nennen kann. Vielleicht bei Athleten oder bei sich selbst, wie auch immer. Mario, fängt an.
Fokus. Einfach Fokus. Im Sinne von, dass du dir Videos anschaust, Full Day of Eatings, irgendwelche Food Challenges oder das Asset Prep, was bei vielen Leuten, bei mir jetzt auch im Coaching der Fall gewesen ist, was ich gehört habe, was gemacht wurde, Listen geschrieben worden sind, wo man danach essen gehen soll, ne, solche Geschichten. Das ist halt irgendwo Asset Prep ein bisschen verständlich vielleicht, aber wie Moritz auch am Anfang sagt, das Essen läuft einem nicht weg. Und das wird eben darin enden, dass ihr euch aber danach maßlos vollfressen werdet und im schlimmsten Fall halt irgendwas gesundheitlich Nachteiliges mit sich ziehen werdet. Dementsprechend betrachtet das Ganze als ein Privileg, Hunger zu haben, sage ich mal, für die Zeit, das Ganze zu genießen und das Essen nicht weglaufen. Ich glaube, das ist so die Kern oder die wichtigste Kernaussage des Ganzen. Ja.
Mario, was ist dein Punkt?
Ich habe die Frage nicht mitbekommen.
Was ist der größte Fehler in der Prep, die man machen kann?
Größte Fehler in der Prep, den man machen kann. Ich glaube generell, sich zu viel zu vergleichen und zu viel zu erwarten. Aber ich denke bei solchen Fragen, ich meine, solche Fragen stellen halt auch eher First-Timer, deswegen denke ich da direkt in die First-Timer-Richtung. Weißt du, das war jetzt eher so eine First-Timer-Antwort. Ja, sonst was, also ich meine, was ist objektiv der größte Fehler, den du machen kannst? Reinscheißen und essen und dich nicht an den Plan halten, ne?
Was zum Beispiel bei mir sehr oft im Coaching vorkommt, dass einfach die Verdauung lahmgelegt wird, weil mit Süßstoffen komplett
Ja.
übertrieben. Muss immer süßer, immer besser schmecken. Und wenn ich sehe, check im Formular, Verdauung läuft nicht, weiß direkt, frag direkt nach, wie viel Süßstoffe nimmst du aktuell, track mir das mal alles. Und dann sind es 3 Liter Cola am Tag, dann sind es 6 Gramm Flavin Tasty, ERAs, Whey, alles mit Süßstoff dazu. Ne? Also das geht dann echt schnell. Ne?
Ja.
Also ich sage zu viel. Wenn ich das
Auch guter Punkt.
hier auch oder aber auch einige meiner Athleten gerade, ich glaube gerade in der ersten Saison, ich bin voll durchgedreht, wenn ich zu Hause war. Ich bin dann an meinen Rest Days noch ins Studio gefahren, dachte mir, komm mal noch einen extra Armtag schiebst du noch ein oder Cardio, machst du noch mal 5000 extra Schritte oder noch mal 30 Minuten extra Cardio oder so, weil ich finde, wenn du zu Hause bist, dann, also ich habe lieber immer mehr Bewegung, mehr Aktivität, mehr, ne, und das ist halt auch nicht schlau, das sage ich auch immer meinen Athleten. Wenn die mir dann stolz erzählen, ja, guck mal, ich habe hier 5000 extra Schritte gemacht, da nochmal extra 30 Minuten Cardio, ne, dann ist das halt einfach wieder nicht gut für mich als Coach nachvollziehbar. Und wenn die dann vielleicht am Anfang, wenn man noch mehr Energie hat, dann die ganze Zeit schon 5000 extra Schritte machen und dann irgendwann, wenn es hart wird, so, und ich schreibe ihnen wirklich 5000 extra Schritte auf und die haben die eh schon die ganze Zeit gemacht, so, und dann machen sie nicht mehr, sondern behalten das halt so bei, dann ist das halt schlecht, ja.
Guter Punkt. Nachvollziehbarkeit ist einfach King im Coaching. Ist einfach so.
Auch dieses Thema, was du letztens, glaube ich, geschrieben hattest, Moritz, mit diesen Sonderzuschlägen oder was da mal alle
Ja.
machen beim Cardio, ne? Wenn du jeden Tag 5 Minuten extra machst, ne? Hast du auch 35 Minuten extra Cardio gemacht in der Woche. So. Also ich glaube auch generell dieses nicht auf den Coach hören, ne? Also so, dass man sich irgendwo in der Prep halt dünn fühlt, ist halt irgendwo klar. Aber wenn du dann von dir aus selber halt irgendwie dann ein Refeed reindrückst oder so und dann weiß dein Coach nicht, was Sache ist, weil er denkt sich ja was dabei, dich leer zu machen, so, ne? Deswegen, also, das ist, glaube ich, auch so ein Ding.
100%. Auch guter Punkt ist mit dem Volumen übertreiben. Ne? Dieses Ganze mit Xanthan und Guacamole und Flohsamenschalen ohne Ende, dass ihr dann so viel Volumen habt und einfach die Verdauung die ganze Zeit durch belastet ist. Ich kenne Athleten, die haben deswegen Darmverschluss bekommen, ne? Weil die einfach mit Xanthan übertrieben haben. Ne? Also am besten ist einfach, das Essen so emotional zu betrachten, wie es nur geht als Bodybuilder und einfach das so als Job zu sehen, was man, den man zu erledigen hat, finde ich. Mir fällt es so zumindest am einfachsten.
Ja, ich muss auch sagen, also ich mache jetzt klar, man würzt ganz normal, ne? Aber mir schmeckt auch jede Mahlzeit einfach gut. Also ich freue mich immer noch auf jede Mahlzeit, ne? Und auch wenn es jetzt nur Eiklar und 2 Eier sind morgens oder so, ne? Also dann mache ich mir da ein bisschen Chili-Pulver mit rein und dann hast du ein bisschen Schärfe und fertig. Also schmeckt ja trotzdem geil, ne? So, da brauche ich nicht irgendwelche Süßstoffe reinkloppen oder sonstiges.
Ja, auch generell dieses konstante Überlegen, wie man die Meals noch aufpeppen kann, geiler machen kann,
Naja.
mehr Volumen, sonst was. Das artet halt immer aus, ne? Vor allem, wenn du früher in der Prep schon damit beginnst. Deswegen sollte man es einfach von Anfang an dabei belassen und halt auch da einfach Akzeptanz üben, dass die Basics reichen müssen, ne?
Ja, und was man jedem als Tipp geben kann, schaut einfach von Tag zu Tag, dass ihr alles macht, was ihr machen müsst und euch auf den Punkt konzentriert. Nicht an Tag X denken, sondern einfach nur alle To-Dos abarbeiten an jedem Tag und von Tag zu Tag denken. Das hilft mir brutal gut, weil ich gehe abends ins Bett und ich weiß, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, um besser zu werden. Das ist so ein
Ja,
geiles Gefühl abends dann.
100%. Ja.
Also genießt den Prozess, holt alles aus den Tagen raus und dann wird das Ergebnis immer gut sein am Ende. Wie gut entscheidet dann die Konkurrenz? Das wird man ja sehen. Ja. Kranke Recomp, Joey, steht hier. Also, Props.
Gut gearbeitet. Vielen Dank.
Ja. Wie intensiv integriert ihr Mikronährstoffe in euren Ernährungsplänen? Achtet ihr auf spezielle Kombis?
Ich schreibe meistens meine Pläne rein, ne, Gemüse, eben alles unter 50 Kalorien auf 100 Gramm, dass da jetzt eben keine Bohnen oder irgendwas oder Kichererbsen genommen werden, weil das dann halt auch wieder mehr Kalorien sind, als dann eigentlich normalerweise Gemüse darstellen soll. Und dann haben die Athleten dann normalerweise bei mir im Coaching die freie Wahl, was halt an Gemüse genommen werden kann. Tomate, Paprika, Salat, solche Geschichten halt eben. Aber irgendwelche Patrick Tour Fancy Mischung, jetzt hier 5 Gramm Blattspinat mit 5 Gramm Paprika oder sowas, das sehe ich nicht sinnvoll. Also es ist halt nicht
Also.
sinnvoll. Es macht halt irgendwo in meinen Augen keine sinnhafte Synergie, wo du jetzt einen großen Benefit von hast. Ne? Also das ist, natürlich solltest du schon schauen, dass du das Ganze abwechslungsreich gestaltest und nicht, sage ich mal, jeden Tag nur das Gleiche isst, aber an sich schreibe ich meinen Plan rein, Gemüse eben unter der Kalorienanzahl und dann passt das meistens. Ja.
Ich finde, das passendste Sprichwort, was du da bringen kannst, ist Eat the Rainbow. Ja, also, aber die Leute sagen, bunt, schau, dass du verschiedene Dinge reinbringst, auch nicht jeden Tag das Gleiche, wechsel dich mal durch und schau, dass es innerhalb von deinem Rahmen bleibt und dann sollte das eigentlich passen. Ja. Wenn wir mal ehrlich sind, ganz viel ist halt schon eigentlich durch die meisten Supplemente abgedeckt bei den allermeisten. Ja, also wenn du Multivitamin oder so nimmst, die wichtigsten Dinge sollten da abgedeckt sein und wenn sie nicht abgedeckt sind, dann sollte man halt auch da einfach mal im Blutbild schauen. Ne? Und dann wirst du das aber auch meistens nicht durch die Ernährung irgendwie noch krass umgeswitcht bekommen, sondern wenn da wirklich Mängel bestehen und die Ernährung grundlegend passt, dann musst du da halt im Grunde auch wieder mit dem Supplement gegenwirken. Ich habe ja schon damals ein Reel dazu gemacht, das wurde auch damals ordentlich geteilt, aber es kam scheinbar immer noch nicht genug bei den Leuten an, wie es halt so ist, weil ich habe jetzt schon wieder zwei Blutbilder, wo das Jod einfach absolut unter Range war. Und ich dann gefragt habe, hey, mit was salzt du eigentlich? Und dann kommen die
Mehr
Leute, ja,
Salz.
mit Himalaya-Salz, Alter.
Ja.
Jodsalz, nutzt verficktes Jodsalz, bitte Leute.
Das war nicht mal teurer, oder?
Nein.
Ja, ist günstiger ja noch als
Ist
Himalaya-Salz
absoluter
teilweise.
Standard, ja.
Ja, ja.
günstig mit, glaube ich.
Ja, Patrick Thur steht, glaube ich, auf Himalaya-Salz. Vielleicht seine Lieblingsfarbe Pink. Naja,
Ich muss
egal.
sagen, es schmeckt besser, ja, aber von, was Mario gerade sagte, von der Wertigkeit her oder besser gesagt vom Inhalt her, ja, du nutzt normales
Ich
Jodsalz.
habe ja
Also.
damals für das Reel quasi so die Überschrift oder den Teaser am Anfang genommen, das beste Supplement. Weil im Grunde ist Jodsalz so das erste Supplement, was wir hatten auf dem Markt wahrscheinlich. Weil Jodsalz gibt es halt nicht ohne Grund, weil halt in fucking Westeuropa alle einen Jodmangel haben. Ja? Und deswegen ist es quasi so das Basic-Supplement, das eigentlich jeder nehmen sollte. Das Jod im Jodsalz. Ja.
Den meisten Multivitaminen ist auch Jod und Selen mittlerweile auch drin. Zum Beispiel auf dem Athlete-Stack von ESN jetzt. Ich weiß nicht, wie
Ja,
andere
ja.
Vitamine aufgestellt sind, aber das ist eigentlich Standard. Das kostet ja auch nichts. Ne?
Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Ne?
Ja, ich meine auch, dass
Ja.
nicht nur Mikronährstoffe, sondern auch, ja, okay, dass Jod und Selen drin sind. Ne?
Ja.
Ja. Passende Frage dazu: Wie viel fermentiertes Sauerkraut am Tag?
Wie viel Gramm man essen soll?
Ja, genau, wie viel? Genau.
Ist vor allem, brauchst du das überhaupt? Also, was für einen Zweck denkst du oder erhoffst du dir dadurch? Wahrscheinlich, dass wieder in dieses Verdauungsthema gelenkt wird.
Marvin, wir brauchen Marvin.
Ja, ich wollte gerade
Der
sagen,
Marvin ist das Experte, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, mein Mikrobiom.
ja. Ja, du kannst halt logischerweise mit Kimchi, mit den ganzen fermentierten Sachen, kannst du halt kannst du gute Bakterien fördern und füttern quasi, ne? Und das kann man machen, das ist auch nie schlecht, würde ich sagen, wenn man es jetzt an und für sich auch nicht eklig findet oder sonst was und sie den ganzen Tag versaut. Und du deshalb nicht halb kotzen musst, ich glaube, da reichen 100, 200 Gramm am Tag. Ja.
denke sogar
Und
50 Gramm reichen am Tag, ehrlich gesagt. Das ist okay.
ja.
Kommt auch drauf an, was du sonst isst. Ne? Es sind ja auch Darmbakterien, die zum Beispiel auch in griechischem Joghurt zum Beispiel drin, wenn
Genau,
man bei. Ja.
ja. Ich habe mir beim Lidl, weil es tatsächlich im Angebot war und sogar mit Geschmack gibt, ja, und trotzdem mit lebenden Kulturen, habe ich mir 5 Flaschen Kefir mitgenommen.
Auch guter
Auch eine
Call.
gute Sache, ja.
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 Ist
Was
jetzt
noch?
mal eingebaut im Aufbau. Aber ich finde trotzdem insgesamt, die Leute, die fokussieren sich immer zu krass auf so ein Lebensmittel, das dann wieder ein Hype ist. Dann muss jetzt jeder Flohsamenschalen drin haben.
1000%, ja.
Kraut drin
Es ist halt klassisch Social Media, ne? Es ist halt,
haben.
die Leute machen Content, finden ihre Lücke, die noch nicht oft genug kommuniziert wird, hauen da drauf rum und dann meinen alle, das wäre das Nonplusultra, was ihnen die Todesverdauung und den Todesmuskelwachstum bringt. So, es
Deswegen sagte ich halt auch
ist
gerade, du, wenn du es
schrecklich.
halt, was erhoffst du ja dadurch durch diese Einnahme von dem Sauerkraut, ne? Wenn du es halt irgendwie brauchst, irgendeinen Mangel oder deine Verdauung am Arsch ist, oder dann such halt nach einem Lösungsansatz, dann kann das vielleicht helfen, ja. Aber wenn du es alles optimiert hast und du normal auf Toilette gehen kannst und alles passt, so, dann sehe ich keinen Grund, es unbedingt machen zu müssen, weil es dir vielleicht einen riesen Vorteil bringen wird. Das ist einfach nicht so.
Habe ich heute noch mit dem Athleten drüber gesprochen, im Gym, den ich getroffen habe. Es ist halt dieser Optimierungswahn, der durch Social Media vorangetrieben wird, um Dinge zu beheben oder Probleme zu beheben, die du vielleicht nicht mal hast oder die du jetzt plötzlich denkst, du hast sie, weil du das erste Mal davon hörst. Es ist grauenvoll. Schaut, dass die Basics stimmen. Vor allem, es ist so krass, so viele Leute kommen ins Coaching und sagen, ihr Training wäre toll und intensiv und kümmert euch um die Basics, bitte. Ja.
Ja. Das ist mit Flohsamenschalen ist sowieso mein Lieblingsthema. Der Athlet hat
Ist aber
Verdauungsprobleme.
bei mir der Fragerunden-Witz
Ja.
schlechthin, weil ich in jeder Frage fünf Fragen bekomme zur Verdauung und dann kommt erstmal mit dazu, Flohsamenschalen nehme ich schon. Als wäre
Ja.
es die Lösung. Vor allem die
Und die
meisten
wissen
machen
meistens
es
nicht,
halt.
wie viele Ballaststoffe sie so am
Ja.
Tag essen, aber
Ja.
einfach dann, wenn
Ja.
irgendwas ist, einfach Flohsamen draufschmeißen.
Ja.
Am
Vor
besten ein
allem Schlimmste,
Protein.
ins
Ja.
Essen, wo sie nicht quellen, wo es dir einen Scheiß bringt. Ja.
Das ist sowieso auch so ein Thema Ballaststoffvielfalt, dass man auch mal nicht nur unlösliche oder nur lösliche Ballaststoffe nimmt, dass man mal ein bisschen variiert. Zum Beispiel mit Akazienfaser ist auch eine sinnvolle Sache. Aber wie gesagt, es liegt nicht immer nur an dem Flohsamenschein, wenn ihr nicht aufs Klo gehen könnt. Das ist auch so ein Ding. Ne? Also schaut auch bei Lebensmitteln, dass ihr was vertragt. Und so wichtig Eat the Rainbow auch ist, schaut erstmal, was ihr davon vertragt und nehmt was Step by Step dazu und nicht alles auf einmal. Wenn ihr jetzt 12 Gemüsesorten habt, ihr wisst ja gar nicht, was ihr davon haben, wenn ihr nicht vertragt, ne? Wenn irgendwas nicht klappt. Das ist dann halt schwierig.
Auch eine super Sache, die ich finde, ich im Aufbau nochmal immer wieder merke, bei vielen Leuten auch im Coaching, bei mir auch selber auch immer wieder, dass das Essen dir halt schmecken muss. Wenn du dir, sag ich mal, 5-mal am Tag Reis und Pute trocken zubereitest und das dann wirklich da so hinklatscht auf den Teller und sagst, krieg meine Mahlzeit nicht rein, Verdauung ist scheiße, dann kann Appetit wirklich, oder das Auge, was auf die Mahlzeit schaut und der Appetit darauf dann entsteht und daraufhin dann eben dir das Gefühl gibt, die Mahlzeit lecker zu essen, deutlich dafür ausschlaggebend sein, dass du nachher einfach dann diese Sachen bekommst, Probleme im Sinne von Verdauung oder die Mahlzeit nicht reinbekommst.
Weil
Ne? Also
du
ein bisschen.
die Enzymbildung im Mund skippst in dem Moment.
Genau, ja.
Ganz, ganz simpel, die Verdauung darauf vorbereitet, dass gleich was reinkommt.
Ja, also
Und
investiere vielleicht 10 Minuten mehr in der Küche dafür, dass du dann nachher ein paar Zwiebeln damit drauf machst, ein bisschen Kräuter oder irgendwas, Schnittlauch, das sind wirklich Kleinigkeiten. So, und dann wird das Essen deutlich besser reingehen, erstmal um diese Sachen wie Verdauungsprobleme. Können natürlich wirklich vermieden werden, teilweise. Muss nicht, aber ist oft möglich. Ja.
kohlartiges Gemüse halt, ne? Wie viele Leute denken im Bodybuilding immer noch, Brokkoli wäre das Gemüse schlechthin? Mir fällt jetzt nur der englische Begriff ein: Cauliflower, wie heißt's?
Blumenkohl.
Blumenkohl, genau. Blumenkohl wäre super fürs Volumen. Generell Kohlsorten, Bohnen auch so ein Thema, was viele denken, es wäre das Nonplusultra und Ultra für Blähungen sorgen kann. Ja, da einfach schauen. Ja. Sollte einfach alles sitzen und passen. Und ja, auch beim Thema Blähungen, es ist halt nicht normal. Ja? Oder wie oft hört man auch noch von Leuten, die sich eher oberflächlich mit den ganzen Themen beschäftigen und sich drüber lustig machen über das Thema Proteinfarz. Es gibt keine Proteinfarz.
Gibt's
Du
nicht, ja,
isst
wollte ich gerade sagen.
Scheiße zu deinem Protein dazu und daran liegt es. Das ist nicht das Protein selber. So.
Außer du bist ja laktoseintolerant oder
Ja.
sowas. Ne?
Ja, natürlich, aber. Auch das sind dann nicht die Aminosäuren des Proteins, die dafür sorgen.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber das wird ja quasi als Pulver
Ja,
aufgenommen.
ja, ja.
Und Leute, mir eingefallen, wenn ihr fermentiertes Sauerkraut nutzt, macht es einfach nicht warm, bitte. Sonst ist es genau alles umsonst gewesen. Das ist immer mein Highlight. Man gibt erstmal das Doppelte für nicht pasteurisiertes Sauerkraut aus, dann packt man es in die Mikrowelle oder in den Reiskocher oben rein, dann Bakterien tot.
Ich habe das Gefühl, die Sauerkraut-Thematik ist gerade so ein bisschen ablösend für den Apfelessig-Hype.
Ja.
Also
Oder
Apfelessig war
die.
ja früher so
Ja.
ultra im Hype gewesen. Jeder morgens Apfelessig, Zitrone, Start Your Day,
Ingwer.
Stoffwechselboost, so Junge, nein, Mann.
Wenn ich auch einem Athleten von mir nicht reingeschrieben habe, dann kam direkt, also dann wird man manchmal direkt so, boah, also der Coach ist ja gar nicht up to date, sondern ein Apfelessig morgens.
Ja, ist echt so.
Also, wurde
Nee.
auch.
Wie viel Testo können die meisten ohne AI bzw. Nebenwirkung fahren? Schnitt.
Kannst du absolut nicht sagen. Also es gibt Leute, die aromatisieren bei 100 in der Woche. So.
Und dann gibt es einen Roman Fritz, ich glaube, der hat 1 Gramm drin ohne AI.
Ja.
Was würdet ihr sagen im Schnitt? So ist auch eure Erfahrung.
300.
Ich habe 350 gesagt, so ja. 350 ist.
Boah, ich finde das so unterschiedlich. Ich finde, da
Ja,
kannst du gar
voll.
nicht. Kann
Komplett
man. Also
individuell, ja.
es ist ja auch die Frage, ab welcher Range du es halt als bedrohlich wahrnimmst. Ne?
Kommt ja auch darauf an, was du auch dazu gesteckt hast. Oder geht es jetzt um
Ich denke
und
mal,
es.
jetzt, wenn du einfach nur Testo nimmst oder was anderes. Ne?
Und es kommt halt vor allem auch verdammt viel auf den Körperfettanteil an. Ne?
Auch guter Punkt, ja.
Ja.
Ja. Genau, aber du findest es ja raus, wenn du jetzt einfach deine Dosis in 50 Milligramm Schritten hochtaperst und dann wirst du irgendwann merken, ob irgendwann die Nippel jucken oder irgendwann das Probleme macht. Ne? Das ist relativ simpel. Ne? Wenn du jetzt einmal von 300 auf 600 gehst, ist das natürlich nicht so maximal smart. Welche Vorteile hat Blutspenden Aalas und welche Blutwerte kann man damit verbessern?
Kannst dein Hämatokrit damit verbessern, du wirst rote Blutkörperchen los, aber es hat auch Problematiken, weil es quasi ganz banal gesagt auch immer wieder so zurückkommt und eben nicht die Ursache behebt. Ja, und du wirst jedes Mal einen Haufen Eisen los, du wirst jedes Mal einen Haufen andere Stoffe mit dir los. Es ist also nicht die beste Methode, also man sollte versuchen, den Hämatokrit bestmöglich einfach anders runterzubekommen. Ja.
Genau.
Das ist halt im Ausnahmefall, wenn es wirklich extrem hoch ist, dann macht es halt
Ja.
temporär Sinn, aber um die Ursache zu bekämpfen, wie Mario gerade sagt, das ist halt kein Weg, ne?
Man muss auch mal so ein bisschen einordnen. Ich glaube, die meisten Skalen geben Hämatokrit so bis 51 im Referenzbereich. Ne?
Ja.
Du stirbst nicht direkt, wenn du einen 54er Hämatokrit bei gutem Blutdruck hast. Ne? Also
Ja.
das muss man erstmal so einordnen. Und was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich jetzt euch sagen? Ach so, und die Ursache finden ist auch ein guter Punkt. Ganz viele trinken einfach vor der Blutentnahme zu wenig und haben deswegen einen höheren Anteil an roten Blutkörperchen, weil natürlich weniger Wasser im Blut ist. Das könnt ihr mal ganz gut daran ablesen, wenn die Erythrozyten quasi im Normbereich sind, aber Hämatokrit erhöht ist, dann liegt es meistens am Wassermangel. Ne? Sonst einfach schauen, was der Schlaf passt, dass ihr genug Sauerstoff im Schlaf bekommt. Auch ein extremer Punkt, Schlafapnoe fördert. Das ist eigentlich relativ simpel. Die roten Blutkörperchen sind für den Transport von Sauerstoff zuständig. Was macht der Körper, wenn er zu wenig Sauerstoff hat? Produziert mehr rote Blutkörperchen. Ne? Simple as fuck.
Ja. Und ansonsten, ja, also mein Go-To, ich bin gespannt, ob ihr was anderes sagt, aber mein Go-To, wenn der Hämatokrit wirklich dauerhaft so hoch ist und alles sonst stimmt, ist erstmal, jawohl, danke. Kennt ihr das, wenn ich hatte den Begriff vor einer Sekunde noch, ist einfach random weg. Ich sag ja, ich habe mir Gehirnzellen weggeschlafen mit ohne CPAP. Hilf mir
Immerhin
bitte. Das Blutdruck,
machst du
das
auch kein
Blutdruck,
Gluten.
das
Also
Blutdruck, Blutdruckmedikament schlechthin, mit Tee.
nehme ich dazu.
Termisartan
Telmisartan,
ist eine super Sache für ein Hämatokrit, was viele halt einfach nicht auf dem Schirm haben, weil sie denken, das wäre nur für den Blutdruck. Ja, aber kann man auf jeden Fall machen. Finde ich die klügste Option, finde ich noch vor Natokinase, Blutverdünnern und sonst was, weil du halt die ganzen Risiken dann nicht hast. Ja.
ja. Natokinase ist sowieso von der Evidenz her, finde ich, super schwierig einzuordnen, weil du halt. Also da habt ihr da Erfahrung mit, dass es bei Athleten wirklich geholfen hat? Natokinase bei.
Ja, schon.
Ja.
Kommt auf die Dosis an. Es gibt echt vielversprechende Studien mit 20.000 Einheiten statt 2.000, wie es in den meisten Supplements mit drin ist. Ne? Im Endeffekt senkt aber Natokinase euren Hämatokrit nicht, sondern es verhindert nur, dass die Blutkörperchen aneinander kleben. Ne? Man kann es sich ganz gut vorstellen, ihr seid so im Schwimmbad, ihr habt alle so einen Schwimmring. Ne? Das heißt, die Anzahl der Schwimmringe wird nicht weniger. Aber die halten sich halt nicht fest, die Schwimmer untereinander, mit den Schwimmringen. Das macht Natokinase genau, quasi diese Verbindung der roten Blutkörperchen.
Das ist so ein bisschen der Vergleich mit Natokinase und ASS. So ein bisschen wie Metformin und Berberin, dass du eigentlich so dieses Medikament dann vielleicht doch auch allein preis-leistungsmäßig etwas nach vorne holen solltest. Weil heute noch den Podcast mit Max Matzen und dem Arzt gehört. Und der Arzt meinte da zum Beispiel, dass die ASS-Sache da zum Beispiel also einmalige Einnahme reichen würde für 2 Wochen, um den gleichen Benefit zu haben, wie als wenn du wirklich super, super High Dose das Natokinase-Produkt fahren würdest.
Weil
In Bezug auf.
ich bin eigentlich gar nicht so ab. Also normalerweise du kannst ja auch oder 75 Milligramm, 81 Milligramm. Also wenn ihr euch die ganzen Longevity-Forscher anguckt, die haben fast alle, unabhängig, aber die kein Bodybuilding machen, die haben fast alle Aspirin niedrig dosiert drin. Fast alle.
Ist halt der Magensäure-Problemfaktor so ein bisschen immer im Vordergrund, glaube ich, dabei, oder? Dass viele deswegen das nicht reinpacken, auf Dauer.
Aber bei der Menge 75 Milligramm, das sollte eigentlich keine Probleme machen.
Ja. Also weswegen ich gerade direkt Nein gesagt habe, weil Metformin und Berberin ja einen ziemlich anderen Wirkkomplex haben, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, ich meine vom Prinzip her,
Ich
warum man
weiß,
jetzt
was du meinst. Ich weiß, was
ja.
du meinst. Also eher ein Medikament als ein Supplement zu nutzen.
Genau.
Ist einfach voll von der Dosis abhängig. Also. Ich denke, das macht in der Praxis wirklich wenig Unterschied. Ne? Und wie gesagt, wichtiger ist einfach, dass der Hämatokrit nicht jetzt über 57 steigt oder so, damit es kritisch und der Blutdruck in Range ist. Ne, das sind die beiden wichtigsten Punkte. Ne? Wenn du sowieso einen Hard-Support drin hast, dann hast du halt ein bisschen Natokinase dabei, wenn gut ist. So hat er hier so gut wie jeder Herzathlet, finde ich. Ne? Ruhepuls plus 10 durch HGH plus extreme Schlafprobleme, Gründe. Also ich würde mal sagen, HGH ist der Grund dafür. So, ne? Oder?
Ich habe die Frage
Ev
gerade.
eventuell.
Also ja, 10 Punkte mehr Ruhepuls durch HGH plus extreme Schlafprobleme. Und dann frag nach dem Grund.
Okay, hat sich die Frage eigentlich selbst beantwortet.
Ja. Es ist halt, also, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Problem, dass viele extrem pochen auf dieses Pre-Bed. Beim Thema GH, ja. Für
Ich
manche
auch.
ist es halt einfach nicht so der Burner, ja. Also Split Dose kann dir da schon sehr gut helfen, ja. Wobei du generell halt drauf achten solltest, das machen halt auch sehr, sehr viele, generell das Steigern und generell der Anfang von GH, der sollte schon bestenfalls, gerade wenn du merkst, du bist da sensibel, sollte schon wirklich in 0,5er Schritten pro Woche stattfinden, dass du nicht so arg diese Ratte, diese Wasserretention überhaupt bekommst. Ja. Weil selbst wenn du es über den Tag machst, wirst du natürlich die Wasserproblematiken nicht los und dann kann das natürlich auch deinen Schlaf kompromittieren. Ne?
Das ist ja das Problem, wenn die Leute sich nur eine Informationsquelle holen, weißt du?
Ja.
Da lesen sie da John Jewett, J3 University, ah, du musst alles pre-bed haben, hast die beste Bioverfügbarkeit. Und dann wird er nicht mehr differenziert. Na, natürlich hast du einen viel höheren Peak und auch, wenn du Probleme hast, machst du es natürlich noch schlimmer, wenn du es pre-bed nimmst. Na, also da kann man schon Split-Dosing machen, definitiv.
Bin sowieso fest davon überzeugt, in der Theorie macht es einen Unterschied. Ich glaube, in der Praxis, ob du da jetzt, wenn du deine, weiß ich nicht, 6 Einheiten GH drin hast, ob du jetzt 2 morgens, 2 pre, 2 abends, alles abends, morgens 3, abends 3. Ich glaube, solange du jeden Tag dein GH nimmst.
Ja, das hat Dorian jetzt auch gesagt, sonst wird da quasi eine Verzehrempfehlung draufstehen.
Ja.
Ja, guter Punkt. Dorian Yates ist ja übrigens ein großes Vorbild, oder? Marius, wo ich ihn jetzt angesprochen habe.
Also so von der Mentalität her, also Dorian Yates ist mein Vorbild in dem Sport, mein Idol. Ja. Ganz kurz, 1 Minute, kurze Story. Das war das beste Geschenk, was mir meine Verlobte jemals gemacht hat. In der Saison 22, nach der Saison, hat sie mir ein Personal Training bei Dorian Yates geschenkt in Marbella. Da habe ich mich
Geil.
schon drüber gefreut. Und dann, ja. Wurde eine Woche vorher der Flug abgesagt. Dann haben wir ganz schnell spontan 9 gebucht, sind zum Flughafen, saßen am Flughafen, Koffer schon aufgegeben, ja, wollten gerade in den Flieger steigen, dann wurde er auch abgesagt. Und das ist
Scheiße.
nicht zustande gekommen. Das wäre so ziemlich der beste Tag meines Lebens geworden. Ja. Ich
Man
hoffe.
kennt ja die Videos von Darren Yates. Kevin Gebhardt hat, glaube ich, auch immer mit dem trainiert und all die Aljagic und so. Da kenne ich noch die alten Videos von.
Kevin Stutz auch, ja, genau.
Schon cool. Du kannst ja sogar auch bei dem Trainingspartner von Darren Yates. Wie heißt der nochmal? Ich weiß, du bist Experte. Wie heißt
Leroy. Leroy.
Ja, Leroy Davis, Leroy Davis.
Beste
Kannst du auch noch.
Trainingspartner aller Zeiten.
Das hier. Junge, dass der immer noch Stimme hat in dem Alter. Die Stimme dann ein bisschen durchgerissen sei. Da kannst du ja auch noch Personal Trainings buchen. Ich glaube, das ist fast noch cooler.
Aber ist dein Ticket jetzt verfallen, Marius? Bei Dorian? Ja, nee, ne? Das Training?
Nee, Gott sei Dank, das hat ewig gedauert, dass sie in Kontakt, den Kontakt hergestellt hat, meine Freundin. Die hat ein halbes Jahr gebraucht, hat den Kontakt aber beibehalten und die hat das mitbekommen mit den Flügen. Wir holen das auf jeden Fall noch nach.
Okay.
Wer hat eigentlich von euch beiden gewonnen, als jetzt auf der Bühne stand, Mario und Marius?
Keiner hat gewonnen, aber Mario wurde, das war ein Newcomer, das war mit meine schlechteste Meisterschaft bisher. Also ich wurde Sechster, ich glaube, du wurdest Vierter, oder?
Ich wurde Vierter bei den Newcomern, das weiß ich noch, ja.
Ich hatte Mario noch so gut im Kopf, weil er beim Mike im Coaching war, Mike Sommerfeld.
Genau, ja.
Da lief er die ganze Zeit hinter der Bühne rum. Ja.
Ja. Wilde Zeiten. Ist schon so
Ja.
lange her, das ist so verrückt.
Jetzt Mike Sommerfeld Miss Olympia bald. Krass.
Ja.
Was sagt ihr zu Rice Pudding generell? Vertragen das die meisten Athleten gut? Würdet ihr damit auch bei so gut wie jedem Athleten arbeiten? Weil ich habe jetzt zum Beispiel mal überlegt, Rice Pudding komplett rauszulassen, auch beim Laden und so mache ich sowieso immer. Oder auch in der nächsten Offseason ohne Rice Pudding zu arbeiten, weil ich habe das Gefühl, ich verdaue es einfach schlechter als Reis. Und es gibt ja.
Gar nicht. Ich weiß nicht, warum das jeder so gut verträgt. Ich schwöre es euch.
Ja.
Ich kann die Uhr danach stellen, ich esse das. Halbe Stunde später habe ich Magenprobleme. Plus es kostet Zehnfache von normalem weißen Reis. Ich arbeite nur mit Reis. Ich habe Reispudding gar nicht drin.
Das sagen gerade so viele, egal wo du hinhörst, das ist Wahnsinn.
Das ist bei mir
Krass.
auch so. Ich habe es noch
Ich
nie
habe
im
das ja
Laden
auch
gesehen.
ganz oft in der Offseason, dass ich irgendwann anfange zu switchen auf normalen Reis,
Mach ich gerade auch, ja.
weil ich es nicht mehr ab kann. Ja. Ja, es ist halt eine spannende Frage, woher das kommt. Ne? Weil.
An sich ist die, zum Beispiel vom ESN ist ja die Stärke schon vorher aufgespalten, was die Verdauung eigentlich sogar noch leichter machen sollte. Ne? Ich weiß nicht, ob du da einfach viel mehr Wasser im Verhältnis nimmst und deswegen das ein Problem ist, aber
Ja,
das
aber
ist
eigentlich, was nimmst du? Maximal die dreifache Menge so, oder? Wenn du jetzt
ja.
nicht so jemand bist, der mit dem Volumen übertreibt. Und beim Reis nehm ich jetzt eigentlich auch so die doppelte Menge mindestens, wenn ich ihn koche.
Ja, schwierig. Ich werde nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch da wieder die Thematik ist. Und das war dann auch immer mein Eindruck, dass mir halt in der Offseason zu viel wurde, ich halt auch generell weniger Lust drauf hatte. Dann schlingst du das so runter, du kaust nicht wirklich, du hast nicht wirklich Zeit im Mund, die das Ganze verbringt. Du bringst es halt runter. Im Grunde ist es wieder wie trinken. So, ich kann mir vorstellen, dass daher einfach verdauungstechnisch schwieriger ist, ne?
Ich denke auch, dass
Dass
es ein
halt der
bisschen
Kauprozess fehlt.
ja, so ein bisschen auch dieser Überfressungsfaktor halt ist, weil es ist ja gefühlt alle gerade, oder egal, nicht gerade alle, aber ich glaube, Off-Season oder Diät wird immer gegessen, sei es Post- oder Pre-Workout, und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo der Körper sagt, ich kann es nicht mehr sehen. Und dann ist halt das, was Mario gerade sagte, dass irgendwann dann so ein bisschen dieses. Ich schlinge es runter, muss irgendwie Kalorien reingehen, technisch reinkommt, aber nicht mehr dieses wirkliche Kauen und Geschmacksthema dabei ist. Deswegen dann eben viele Mägen anfangen zu streiken. Ja.
Also
Also
ich, was hier in der Runde so allgemein so ist, weil sonst bin ich gefühlt immer der Einzige. Alle feiern Rice Meal immer komplett ab. Alle meine Athleten wollen das auch immer drin haben, Pre- und Post. Mach mir
Also
einer
ich,
Reis. Ja.
also bei mir ist auch so in der Offseason, ich habe glaube ich nicht einmal Reispudding gegessen, also immer nur Reis, richtig. Jetzt aktuell esse ich auch Reispudding, aber ich habe 50 Gramm, ne? Also das ist ja nix. Also das geht easy rein, aber die komplette Offseason habe ich nur ganz normalen Reis gegessen. Nicht einmal was anderes so.
Wie gesagt, also ich werde, glaube ich, nächste Offseason auch ändern, weil zum Laden habe ich schon mal gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Aber wenn es mir am Laden nicht gut tut, dann wird es mir in der Offseason auch nicht gut tun. Das denke ich dann halt nämlich, ne? Und ich habe auch kein Problem damit, in der ersten Mahlzeit Reis oder zu essen. Dann werde ich auf jeden Fall mit Steffen mal sprechen, dass wir es austauschen. Ne? Ja.
Muss ich auch mal im Klaren sein, dass einfach nur Reisflocken einfach wirklich super, super nährstoffarm ist, ne? Also alle, die jetzt halt dreimal am Tag Rice Meal mit Whey essen, das ist halt irgendwo, ne, ballaststofftechnisch, klar, das Thema haben wir gerade eben gehabt, darf es auch nicht zu viel werden, aber wenn du halt wirklich nur dich von Reispudding ernährst, als Hauptkohlenhydratquelle, kann das auch Thema, das Ganze ziemlich nach hinten losgehen, ne? Also weil es wirklich einfach leere Carbs sind, kann man ja fast sagen, ne?
Es ist auch theoretisch, wenn du jetzt hingehst und sagst, Post-Workout-Meal ist das Wichtigste des Tages, ist es eigentlich auch dumm hinzugehen und da nur ein Reispudding mit Whey zu konsumieren, weil wir wissen alle so, das anabole Fenster existiert im Grunde nicht. Also es ist im Grunde scheißegal, ob es jetzt 10 Minuten länger verdaut wird oder kürzer oder sonst was. Und im Grunde, wenn du deinem Körper wirklich was Gutes tun willst, gehst du eigentlich Post-Workout hin und gibst Mikronährstoffe und sonst was direkt mit rein. Ne? Ja. Ist aber halt trotzdem die Frage, ob man jetzt auch in die Richtung wieder alles optimieren muss. Ne? Ich bin zum Beispiel auch sehr weg von Cornflakes Post-Workout, aber wenn ich Leute habe, die mir in einer Anamnese beim Onboarding mitgeben, ich esse ultra gern Cornflakes Post-Workout, dann kriegen sie die trotzdem. Ne? Ja, aber wenn wir jetzt wieder vom Optimierungswahn ausgehen, ist es eigentlich auch da nicht das Klügste. Ne?
Ich erinnere mich an die Offseason von Hunter Labrada, als er 6-mal Rice Pudding am Tag gegessen hat. Und dann meinte er, er wäre nicht mehr vorangekommen, hätte voll Probleme bekommen. Er hat das umgestanden.
Aber
Also, aber
getrunken hat er das doch sogar, oder?
ja,
Der hat doch diese Rice Krispies quasi, die wir so als Schoko Krispies kennen, aber halt ohne Schoko. Also diese
ja,
Rice Krispies hat er auch immer gemixt. Immer
genau.
getrunken, oder nicht? Und das mit Whey zusammen den ganzen Tag. Ja.
Boah,
Das
das
wäre auch so
war
albern.
der Full Day of Eating, den ich jemals geguckt habe.
Ja.
Ja. Nee, cool. Ich glaube, das wäre so das letzte Thema für heute gewesen. Danke für eure Zeit, Leute. Joey, Ole, Mario, Marius. Hat echt Bock gemacht mit euch, ne? War echt eine coole Runde. Es war so locker zu schnacken. Wir sehen uns da ja auch alle, außer, ich glaube, Ole, du kommst nicht mit zu gucken zu einer Weg, aber der Mario sowieso
Ja.
nicht. Mario, bist du in Offenbach jetzt? Weißt du das schon?
Weiß noch nicht. Zu 80% nicht wahrscheinlich leider. Ja.
Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall backstage und wollen da auf jeden Fall eine coole Show abliefern und dann möge der Beste von uns gewinnen. In dem Sinne, Leute, danke fürs Zuhören. Macht gerne die Abos voll hier auf dem Kanal. Wir sind kurz vor den 700. Und ansonsten folgt mir uns auf Instagram Support, deren Reise. Oles erste NPC-Saison geht auch nächstes Jahr im Frühjahr los. Also lasst da gerne ein bisschen Liebe da und ich danke euch fürs Zuhören bis hierhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschö.